Deine Stadt. Deine Uni. Der Studentenfunk in Regensburg.
Und damit herzlich willkommen zu einem nagelneuen StuFu-Spezial. Heute mit dem Thema Hochschulpolitik. Wir senden bei uns aus dem Studio an der Universität Regensburg und wir haben aktuell 4 Gäste hier im Studio. Ich würde einfach mal eine Runde machen. Stellt euch doch mal bitte mit euren Namen vor und sagt, für wen ihr aktuell hier seid, und danach verrate ich, worum es heute geht. Wir fangen einfach mal von da an. Das Mikrofon ist schon offen.
Das Mikrofon ist offen, wunderbar, dann hört man mich auch. Hi, ich bin Tarek, ich bin von der LHG und kandidiere dieses Jahr als Spitzenkandidat sowohl für den Konvent als auch für den Senat. Ich mache schon seit einiger Zeit Hochschulpolitik und versuche es jetzt noch ein weiteres Mal in den Konvent zu schaffen.
Ja, hallo, ich heiße Charlotte, ich studiere Jura, bin hier für die Grüne Hochschulgruppe und kandidiere auch für den Konvent und den Senat.
Ja, genau, also hallo, mein Name ist Julius. Ich bin hier für den RCDS Regensburg und ich kandidiere aktuell auf dem Platz Nummer 1 für den Konvent.
Hallo, ich bin Michael. Ich bin hier als Vertretung für die Juso-Hochschulgruppe, studiere Lehramt, Mittelschule und kandidiere ebenfalls für Senat und Konvent.
Vielen Dank, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und ich freue mich tatsächlich auf die kommenden 2 Stunden. Wir werden uns verschiedenen Themenblöcken widmen, wir werden über Semesterticket sprechen. Wir widmen uns ein bisschen der Digitalisierung der Bibliothek und ihr dürft auch gerne selber teilhaben. Schaut doch mal beim Studentenfunk einfach bei der Instagram-Story vorbei und stellt Fragen. Die Fragen geben wir hier dann natürlich an die Versammelten weiter. Und ich würde einfach mal gleich anfangen, ganz allgemein. Am 2. Juli wird gewählt. Wen wählen wir denn? Julius, magst du mal die Frage beantworten?
Ja, es ist eine schwierige Frage zu beantworten, wen man denn da wählen soll. Ich glaube, da darf man sich auch als Hochschulpartei nicht unbedingt selber positionieren. Ich würde allen einfach raten, den zu wählen, der das Programm am meisten anspricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Andererseits, es ist immer ganz unterschiedlich. Die Hochschulpolitik ist eine ganz andere Landschaft wie eine Allgemeinpolitik. Das ist zwar, einige Gruppen sind, gibt es zwar, die ja von den Jugendorganisationen, von den großen Parteien ja an die Hochschule kommen. Ich kann zum Beispiel von RCDS sprechen. Wir sind tatsächlich parteiunabhängig. Wir haben halt nur gewisse Werte, auf die wir uns halt, das heißt beziehen ist auch das falsche Wort, die wir uns anschließen wollen. Ja, ich glaube, da soll man einfach am besten einfach schauen, was das Wahlprogramm zusagt, wenn die Leute zusagen. Also von mir aus, wenn das Gesicht von einem gefällt, dann wählt man halt die Partei. Aber ansonsten, also ich finde, ansonsten sollte man tatsächlich auf die Programmpunkte darauf achten, was für einen persönlich am wichtigsten ist, wo man seine Prioritäten setzt.
Tarek, du als alter Hase, zumindest weiß ich von dir, dass du schon länger dabei bist, magst du mal kurz beschreiben, was denn überhaupt am 2. Juli gewählt wird? Ich glaube, weil für viele ist es gerade aktuell unverständlich, für wen sie ihre Stimme geben und was das für eine Auswirkung hatte.
Ja, also man wählt am 2. Juli tatsächlich eine ganze Menge. Und für die Studierenden wählt man sowohl den studentischen Konvent als auch die Senatsvertreter im Senat, also die studentischen Senatsvertreter. Das sind also 2 verschiedene Listen, wo man dann entweder eine gesamte Liste oder vielleicht auch Einzelpersonen wählen kann, die dann im Endeffekt im kommenden Jahr die Belange der Studierenden entweder als klassische Studentenvertreter im studentischen Konvent oder auch in der Hochschulleitung als Vertreter im Senat ausüben. Ein paar Einzelheiten gibt es da zu beachten. Und das Wichtigste, und das sage ich jetzt ganz am Anfang, weil es immer wieder vorkommt, ist, wenn ihr wählt, dann wählt ihr zwar innerhalb der Liste gerne eine Einzelperson, aber ihr könnt nicht zwischen den Listen hin und her springen. Das heißt, das sogenannte Panaschieren ist verboten. Das heißt, ihr könnt am 2. Juli entweder eine Liste wählen oder Einzelpersonen auf dieser Liste, aber nicht Einzelpersonen zwischen den Listen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen.
Mhm. Also studentischer Konvent und Senat. Mir fällt es immer ein bisschen schwer zu beurteilen, was ist die Bedeutung davon? Also inwieweit haben diese beiden Gremien was zu sagen? Weil unterm Jahr kriege ich tatsächlich davon nicht sehr viel mit, aber tut sich vielleicht doch relativ viel hinter den Kulissen, Markus. Michael? Bei mir steht Markus.
Ja, Michael.
Ja, nicht I'm Markus. Sorry, also mit Namen habe ich es nicht, aber es wird sich einspielen.
Na gut, wie vielleicht einige wissen, ist natürlich die studentische Hochschulpolitik in Bayern etwas schwieriger umzusetzen, aufgrund dessen, dass wir keine verfasste Studierendenschaft haben in Bayern. Nichtsdestotrotz sind die Gremien Senat und Konvent natürlich wichtig, weshalb es auch wichtig ist, damit ihr wählen geht. Im Konvent werden beispielsweise eben auch entsprechende Ausschüsse besetzt, in denen dann eben auch zum Beispiel Mensa-Ausschuss die Realpolitik umgesetzt wird, sage ich jetzt einfach mal.
Das war auch eine Zuhörerfrage. Was ist die verfasste Studierendenschaft und warum sollte man dafür oder dagegen sein? Charlotte, kannst du das einmal kurz umschreiben, was eine verfasste Studierendenschaft ist? Und meines Wissens haben wir die in Bayern ja nicht.
Klar, also das ist erstmal schon mal ein wichtiger Punkt. In Bayern haben wir sie nicht, in allen anderen Bundesländern schon. Baden-Württemberg hat es auch noch eine Zeit lang nicht, aber da ist es dann auch wieder zurück eingeführt worden. Und es geht dabei um eine wichtige Sache, mehr Mitsprache für die Studierenden. Zum einen würde das bedeuten Satzungshoheit. Man hat mehr Handlungsbefugnisse. Und um das mal klar zu machen, aktuell zum Beispiel kann die Studierendenvertretung keine eigenen Verträge abschließen. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel das doch macht, wie beim Campusfest, muss man erst einen Verein eintragen lassen. Und es hätte aber große Vorteile. Zum Beispiel könnte dann die Studierendenschaft selber mit dem RVV selber Verträge abschließen. Also das würde auch, damit könnte man einiges bewirken. Und der zweite Punkt, man hätte auch eine Finanzhoheit. Also aktuell sind es, glaube ich, 18.000 Euro, die man pro Semester bekommt. Und wenn man vergleicht das mit anderen Bundesländern, da können die über den Semesterbeitrag eben Geld erheben und haben dann im Jahr 400.000 Euro zur Verfügung. Wäre es jetzt hier bei uns mit der Studierendenanzahl von 20.000. Und ich denke, das zeigt sehr deutlich, was das für einen Unterschied machen würde, weil die Studenten und Studentinnen wissen, denke ich, sehr gut, was für sie wichtig ist und können damit 400.000 Euro natürlich deutlich mehr umsetzen als mit 20.000 Euro.
Ich würde einmal gern kurz die Runde machen, wie die einzelnen Hochschulgruppen zu einer verfassten Studierendenschaft stehen. Michael, wie stehen die Jusos zu einer verfassten Studierendenschaft?
Ja, wir würden diese auf alle Fälle befürworten, eben um ja die studentische Mitbestimmung zu stärken.
Julius, selbe Frage, wie steht der RCDS zur verfassten Studierendenschaft?
Also der RCDS sieht das relativ kritisch mit der verfassten Studierendenschaft, unter anderem eben auch diese Punkte, die du angesprochen hast mit der Finanzhoheit, weil man natürlich auch immer wieder aus anderen Bundesländern relativ, ja sagen wir mal, kritische Fälle hört, wo dann Gelder verschwinden oder sonst irgendwas passiert. Und meiner Meinung nach, also meine persönliche Meinung, finde ich, sollten wir auch nicht unbedingt Studenten die komplette Alleinherrschaft geben. Also man kann Studenten, also Alleinherrschaft ist das falsche Wort, aber eben gerade über solche Sachen, über solche wichtigen Tarifverhandlungen, auch über das Semesterticket und sowas. Ich glaube, dass da, wenn die Uni komplett dahinter steht und nicht bloß die Studenten, wir auch eine andere Verhandlungsposition haben, mit der wir uns dann überhaupt begeben können.
Selbe Frage, Charlotte. Bunte Liste, Grüne Hochschulgruppe, verfasste Studierendenschaft, ja oder nein?
Also wir sind ganz klar für ein Ja. Auch nochmal in Bezug darauf, ich denke, Alleinherrschaft, ja, ist sowieso nicht der Fall. Aber man darf auch nicht vergessen, die Studierenden machen einen ganz schön großen Teil hier der Universität aus. Und es sind ja auch Verhandlungen dann. Also ich denke, dass am Schluss da im Beispiel mit dem RVV, wenn da das dann sinnvolles Ergebnis rauskommt, das ergibt sich schon allein daraus, dass das ja verhandelt wird. Also ich denke, da muss man sich keine Sorgen machen.
Tarek, für die liberale Hochschulgruppe verfasste Studierendenschaft?
Definitiv nein.
Ich glaube, du müsstest dir leider doch kurz dieses Mikrofon teilen. Es kommt nämlich nichts an. Also
nichts an, immer noch nicht.
Nee.
Da irgendwie.
Also hin und wieder. Also,
hin und wieder kommt was an. Kommt jetzt was an.
Ja, ich höre dich klar und deutlich.
Ah, klar, perfekt. Also, okay, verfasste Studierendenschaft. Da sind wir auch ziemlich kritisch, unter anderem auch wegen einem Punkt, den Charlotte gerade angesprochen hat. Natürlich hat man als Aster einer verfassten Studierendenschaft deutlich mehr Geld zur Verfügung, aber du hast es ja bereits erwähnt, woher kommt denn das Geld? Das sind die Semesterbeiträge der Studierenden. Und momentan haben wir einen Semesterbeitrag von 150 Euro. Das ist für einige, insbesondere Studenten, die vielleicht nicht aus dem reichen Elternhaus kommen, schon eine Menge Holz. Und wenn wir dann jetzt den Semesterbeitrag anheben, was zwangsläufig passieren wird, weil halt eben auch mehr Geld vonnöten ist, um den Haushalt des Asters zu stützen, dann sind wir vielleicht bei 180 Euro oder 190 Euro. Und das ist etwas, was mir mehr Entscheidungsbefugnisse nicht wert sind.
Vielen Dank für die kurze Runde. Ich möchte eine weitere Frage in den Raum werfen. Es ist ja eine politische Wahl und eine Wahl ist ja auch immer ein Stück weit eine Legitimation. Wie kann man von einer Legitimation sprechen, wenn sich nur 10-20% jedes Jahr an dieser Wahl beteiligen? Also bei den Medizinern war letztes Jahr die höchste Wahlbeteiligung für die Fakultät mit 20%, aber wir haben auch sehr viele, wo nur 10% da sind. Tarek, magst du gleich mal drauf eingehen?
Ja, das ist eigentlich die wichtigste Frage, meiner Meinung nach, denn man kann eigentlich nicht von der Legitimation sprechen, wenn wir nicht mal 25% der Studierendenschaft zur Wahlurne mobilisieren. Das ist ein deutliches Zeichen der Kritik, sowohl am Verhalten der Hochschulgruppen als auch am System an und für sich. Unsere Idee dagegen wäre, dass man eigentlich eine verbindliche Online-Wahl einführt. In der Landesastenkonferenz haben wir damals schon Vorstöße im Landtag vorgebracht, dass wir das System bayernweit einführen wollen. Und ich denke, wenn man den Studierenden die Möglichkeit gibt, auch ihre Stimme online abzugeben und da komfortablere Wege schafft, dass das auch sich positiv auf die Wahlbeteiligung auswirkt.
Hat jemand irgendwas dem entgegenzusetzen? Wer sieht in der Wahl eine politische Legitimation? Tatsächlich aktuell keiner. Das finde ich ein bisschen... ja, Charlotte.
Also ich denke, zu sagen, dass jetzt keine Legitimation besteht, das kann man so nicht sagen, denn es ist ja alles rechtmäßig abgelaufen. Das Problem ist, leider haben sich sehr wenige beteiligt. Es wäre wünschenswert, dass sich mehr beteiligen, aber trotzdem besteht so eine Legitimation. Man muss es ja auch so sehen, dass die Studierenden eine Vertretung brauchen, ist essentiell. Und dass es so auch bei den letzten Wahlen dann erfolgt, die Legitimation wäre stärker, wenn sich mehr beteiligen. Und da muss man jetzt eben dieses Jahr auch dran arbeiten, einfach allgemein auffordern, mehr zu wählen und auch online da vielleicht eine Wahl zu ermöglichen, ist ja durchaus eine gute Möglichkeit. Also einfach positiv versuchen, das zu stärken, würde ich sagen.
Ja, Michael.
Ja, ich möchte darauf auch noch kurz eingehen. Vermutlich kann ich für alle hier Anwesenden sprechen, dass für uns diese Legitimation besteht. Sonst wären wir auch nicht hier und würden uns für den Wahlkampf entsprechend engagieren und einsetzen. Es ist natürlich eben ein Problem mit der geringen Wahlbeteiligung, klar. Was meiner Meinung nach auch mit vorher Besprochenem einhergeht, mit dem Fehlen einer verfassten Studierendenschaft. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass trotz alledem gerade in den Ausschüssen einiges an Arbeit vorangebracht wird und auch umgesetzt und getan wird, wofür wir jetzt werben und auch fordern im Wahlkampf.
Es ist nicht vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass man nicht mitkriegt, was der studentische Konvent macht?
Das wollte ich gerade einwerfen eigentlich, weil es uns auch schon aufgefallen ist, weil ich persönlich bin jetzt eigentlich erst wirklich aktiv seit einem Jahr in der Hochschulpolitik und auch im RCDS und ich wusste ehrlich gesagt davor nicht, was der Konvent ist, dass er existiert, was der Sprecherrat macht oder dass er überhaupt auch existiert. Also ich glaube, es ist ein bisschen ein Problem. Wir haben uns auch schon Gedanken dazu gemacht, dass man vielleicht am Anfang für Erstsemester irgendwie einfach mal eine Infoveranstaltung macht oder einfach halt die Professoren oder die Fachschaften anhält, dass sie einfach mal kurz in die Vorlesung reingehen und dann mal sagen, hey, das ist ganz cool, wenn ihr euch da beteiligt und vielleicht schaffen wir es auch so, dass die Wahlbeteiligung höher ist, wenn dann die Studenten auch selber wissen, wofür sie eigentlich wählen. Also ich glaube, das ist das größte Problem auch an dieser Wahl, weil sie einfach nicht wissen, wofür sie ihr Kreuz setzen. Die meisten setzen das halt irgendwie, wie ich vorher schon erwähnt habe, weil halt das Gesicht von dem gut gefällt oder sonst irgendwas. Die Spontanwähler. Ich meine, es ist klar, gibt es immer eine Basis, die halt auch sich wirklich informiert und die auch politisch interessiert sind. Aber wenn du jetzt jemanden, sagen wir mal, irgendjemanden nimmst, der da gerade vorbeiläuft am Wahlbüro und sagst ihm, geh bitte wählen, woher soll der dann wissen, was er eigentlich wählt und wofür eigentlich? Ich meine, da steht drauf Konvent und Senat, aber die wirkliche Arbeit von den Gremien bekommen wenige mit, sag ich mal. Ich meine, wir bekommen das alle mit, weil wir da alle mit drin sind. Aber wenn Leute dabei sind, die sich da wirklich nicht interessieren dafür, dann sollten wir die vielleicht auch mitnehmen und genau irgendwie solche Infos einfach rausgeben, um allgemein die Leute zu motivieren.
Tarek, du wolltest vorhin noch was entgegnen.
Ja, ich wollte eigentlich ergänzen, dass ich nicht unbedingt glaube, dass es so viel besser wird, wenn die Leute tatsächlich mitbekommen, was im Konvent so alles geschieht. Ich meine, die Sitzungen sind ja jetzt schon öffentlich, theoretisch könnte sich da jeder reinsetzen. Aber wenn ich mir anschaue, dass wir im letzten Jahr ein ganzes Jahr lang es nicht auf die Kette gekriegt haben, einen Aster zu wählen,
dann glaube ich, dass die Probleme vielleicht noch an ganz anderer Stelle liegen. Dass es eben nicht nur die mangelnde Sichtbarkeit ist, sondern auch eine gewisse Professionalität, die uns an manchen Stellen einfach fehlt, wo wir dann einfach sagen, okay, eigentlich müssten wir hier pragmatische Lobbyarbeit machen. Und unsere Lobby sind die Studierenden, die wir nach außen vertreten und auch gegenüber der Hochschulleitung vertreten. Und manchmal führen wir uns auf, als würden wir ein Planspiel machen. Und der einzige Zweck ist halt eben, in dieser Wahl zu gewinnen und irgendwie seine Liste möglichst stark dastehen zu lassen. Im Endeffekt dürfen wir nicht vergessen, das ist kein Selbstzweck. Wir müssen im Prinzip jemanden vertreten. Und solange sich das nicht ändert, wird die Wahlbeteiligung auch niedrig bleiben.
Kann ein SprecherInnenrat überhaupt für die Gesamtheit der Studierenden sprechen? A, wenn sich nur 10% beteiligen und B, wenn quasi es von einer, ich nenne es jetzt mal Hochschulgruppe, repräsentiert wird. Also wenn zum Beispiel die Jusos den SprecherInnenrat anführen, präsentieren die dann die gesamte Studierendenschaft oder repräsentieren die, die die Jusos gewählt haben? Wer möchte darauf antworten? Tarek.
Ich habe mich ja gerade schon so ein bisschen unbeliebt gemacht, als ich gesagt habe, wir haben keine politische Legitimation. Ich würde sagen, er kann es nur sehr bedingt. Aber es ist besser als nichts. Also ich sag mal so, es ist wenig repräsentativ, weil von den 10% der Studierenden, die ihre Stimme abgegeben haben, haben vielleicht 50 oder 55% der gewählten Vertreter ihre Stimme wiederum für den Kandidaten abgegeben. Das ist schon ein sehr, sehr geringer Anteil im Endeffekt. Aber es ist eben besser als nichts. Hier ist es ja gerade schon gefallen, wir müssen die Studierenden vertreten. Es muss diese Aufgabe gemacht werden. Und von allen Kandidaten ist das immer noch derjenige mit der höchsten Legitimation von. Und deswegen, das System hat da seine Tücken, aber im Rahmen des Möglichen ist das schon die bestmögliche Vertretung.
Michael, du wolltest, glaube ich, zuerst noch was entgegnen oder dich auch dazu äußern?
Ja gut, ich dachte mir, wenn du die User schon ins Spiel bringst, ja. Was ich sagen wollte, ist zum Teil recht deckungsgleich mit dem, was Tarek angemerkt hatte. Klar, wenn nur 10-12% der Studierenden wählen gehen, schade einerseits, aber andererseits sehe ich gerade auch unsere Aufgabe dann im Konvent und im Senat eben, diese 10-12% entsprechend zu vertreten und auch die Forderungen und Ziele, wofür wir einstehen, wofür wir gewählt wurden, diese dann auch noch Möglichkeiten umzusetzen oder sich dafür einzusetzen.
Mhm. Charlotte, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, noch zu dem Punkt davor. Also ich denke, was aus mehreren Aussagen hervorging, dass es eben wichtig ist, dass es die Studierenden nicht nur bei den Wahlen etwas mitbekommen und auch nicht nur bei den Wahlen Aktivitäten erfolgen, sondern dass es durch das Jahr über hinweg geht. Und das ist auch was, wir haben uns ja als grüne Hochschulgruppe gerade neu gegründet, neu formatiert. Und das ist, denke ich, auch für uns was ganz Wichtiges, was man mitnimmt, dass zum einen eben, das glaube ich schon, man die Transparenz über das ganze Jahr hinweg schaffen muss, dass auch an die Studierenden herangetragen wird, was passiert da so. Weil das eine ist, dass sie das erfahren können, indem sie sich da reinsetzen. Man muss, finde ich, aber einen Schritt weiter gehen und auch ein bisschen mehr die Informationen an die Studierenden herantragen und dass man eben auch selber als Hochschulgruppe aktiv ist über das ganze Jahr hinweg, um eben da die Studierenden mit einzubinden. Also ich denke, das ist eine große Aufgabe, dass man dadurch dann eben die Wahlbeteiligung höher bekommt.
Und mit diesen Worten würde ich mich gerne in eine kurze Musikpause verabschieden. Danach widmen wir uns dem ersten richtig inhaltlichen Themenblock. Wir werden uns die Forderungen zum Thema Bibliothek und zum Thema Semesterticket anschauen.
Deine Stadt. Deine Uni. Der Studentenfunk in Regensburg. Stadt. Deine Uni. Der Studentenfunk in Regensburg.
Herzlich willkommen zurück zum Studentenfunk-Spezial. Wir thematisieren bis 18 Uhr die Hochschulwahl und wir haben vom RCDS Julius, von den jungen Liberalen Tarek, von der grünen Hochschulgruppe / Bunte Liste Charlotte und von den Jusos Michael zu Gast. Ihr dürft sehr gerne mitdiskutieren, schaut unsere Instagram-Story an oder geht auf studentenfunk-regensburg.de/chat. Und schreibt eure Fragen rein. Wir werden sie selbstverständlich mit in die Show aufnehmen. Und wir widmen uns jetzt dem allerersten Themenblock. Und zwar Thema Bibliothek, was in meinen Augen relativ rege auch im Vorfeld der Wahl diskutiert wurde. Zum Beispiel fordert der RCDS eine Klimatisierung der Räume. Da frage ich mich, Klimatisierung der Räume. Wie wahrscheinlich ist diese Forderung und wie soll sie umgesetzt werden?
Ja, Klimatisierung der Räume, ich glaube, das kann es mittlerweile jeder nachvollziehen bei den fast tropischen Temperaturen. Ja, prinzipiell eigentlich diese Forderung, die gibt es ja schon ein bisschen länger von uns. Wir haben uns ja öfter schon mal thematisiert und wir haben uns eigentlich gedacht, jetzt im Zuge der Umbaumaßnahmen, auch wenn die Bibliotheken direkt eigentlich nicht betroffen sind, könnte man vielleicht mal die Hörsäle zumindest etwas modernisieren, sei es auch bloß durch eine, es gibt ja zum Beispiel diese stationären, diese modularen Klimaanlagen, die man einfach aufstellt, die dann kalte Luft reinblasen, ist vielleicht auch für das Leben, für die Lebensdauer der Bücher nicht unbedingt abträglich. Ja, im Endeffekt ist alles hier ja, ein bisschen aus der Not gewachsen, weil zum Beispiel in der Zentralbib gibt es ja schon Klimatisierung und das ist, glaube ich, der Aufenthaltsort von den meisten Studenten, wenn sie im Sommer irgendwo unterwegs sind oder lernen müssen oder sonst irgendwas. Und dann hast du natürlich auch zwangsweise, ja, Überfüllung nicht, aber ich meine, also man merkt schon, dass dann mehr Leute in die Zentralbib gehen, als wie wenn sie normal Richtung Jura oder Vivi oder sonst irgendwas in die Bibs gehen würden oder PT natürlich genauso. Ja, ich denke, vielleicht kann man da irgendwas machen. Ich meine, das genaue Technische, bei uns sind leider keine Techniker drin im RCDS, also keine direkten Studenten der Technik. Ich meine, die sind, beziehungsweise sind schon welche drin, aber die kennen sich leider nicht so gut mit Kältetechnik aus. Genau, ja, also das ist eigentlich, hauptsächlich wäre es halt so, das der Gedanke, ich meine, wenn eh schon alles modernisiert wird oder wenn eh schon umgebaut wird, dann könnte man das gleich im Zuge gleich mitmachen.
Charlotte, du schaust kritisch.
Ja, ein bisschen. Also ich denke, dass eine angenehme Lernatmosphäre zu schaffen, ist natürlich super wichtig. Aber ich glaube, es gibt deutlich wichtigere Themen. Zumal jedem, dem besonders diesen Sommer, wo es sich ja noch in Grenzen hält, zu warm ist, dem empfehle ich einen Ausflug ins Rechts- und Wirtschaftsgebäude. Da ist es schön kühl, die Hörsäle sind eiskalt. Also ich denke, es gibt noch viele Möglichkeiten, wo es durchaus erträglich ist und dass man im Sommer mal ein bisschen wärmer ist, ist, denke ich, auch okay. Ich finde, gerade jetzt bei den Umbaumaßnahmen gibt es wirklich viel wichtige Themen, sei es, dass man drauf schaut, dass alles barrierefrei ist, insbesondere während den Umbauten oder auch jetzt bei den Bibliotheken, dass man vielleicht eher an die Öffnungszeiten mal denkt. Da ist nämlich auch noch mehr möglich und man sich überlegen muss, dass der Durchschnittsstudent, die Durchschnittsstudentin, für die ist es kein Problem, die können sich an den normalen Zeiten orientieren, aber es gibt auch diejenigen, die ein Kind haben, die zu Hause vielleicht pflegebedürftige Eltern haben und auch die möchte man im Studium ja unbedingt mitnehmen. Also ich denke, das zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt, ja.
Da waren jetzt eine Reihe von Entgegnungen, zuerst die Julius vom RCDS.
Ja, also zu den Öffnungszeiten, da war ja letztes Jahr schon mal die Debatte, so wie ich es mitbekommen habe, dass die ja gleich bleiben sollen, wenn nicht sogar verlängert werden, wenn ich mich ganz erinnere, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht absolut dafür, dass man da Leute auch einbindet, die eben daheim Verpflichtungen haben oder aus irgendwelchen anderen Umständen leider nicht kommen können zu den normalen BIP-Öffnungszeiten. Aber ich frage mich, ob das dann wirklich die richtige Lösung ist, die Öffnungszeiten nochmal zu verlängern, nachdem jetzt gerade in die Bibliotheken, wo die Öffnungszeiten eh relativ kurz sind, da ja anscheinend es auch einen Grund gibt, warum die relativ kurz sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Uni sich einfach denkt, machen wir mal bei, weiß ich nicht, bei der Mathe-Bib oder irgendwie sowas da hinten, also irgendwie so diese kleineren Hörsäle, machen wir da mal kurze Öffnungszeiten, weil, weiß ich nicht, die Studenten wollen wir nicht haben. Sondern ich glaube, das ist eher, weil der Bedarf halt gering ist und man da vielleicht auch andere Lösungsmöglichkeiten finden kann. Und da würde ich auch direkt auf den nächsten Punkt zu sprechen kommen von unserem Wahlprogramm tatsächlich sogar, weil wir als ganz wichtigen Punkt eigentlich haben, dass es mehr Fachliteratur als E-Books geben soll, die man auch außerhalb der Universität auf irgendeine Art und Weise eben auf die man zugreifen kann. Das wäre zumindest unserer Meinung nach eine relativ gute Lösung. Ich meine, das ist für alle Studenten recht gut. Ich meine, also ich weiß es bloß von mir selber, ich studiere Jura und wenn man dann mal bei einer Hausarbeit, wenn die Leute die Hausarbeit schreiben und dann kommt man vielleicht mal 2 Stunden zu spät in die BIP und dann sind die ganzen Bücher, die man eigentlich bräuchte, schon vergriffen und es gibt halt noch irgendwelche Altauflagen oder sowas, bei denen man einen Punktabzug kriegt, wenn man die benutzt. Und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man die E-Books hätte als Kompensation quasi. Und eben natürlich auch genau für solche Leute, die nicht in die WIPs kommen können.
Ich glaube, das ist auch eine Forderung, die liberale Hochschulgruppe hat, wenn mich nicht alles täuscht, oder Tarek?
Was die BIP angeht, haben wir eigentlich ein recht ausdifferenziertes Programm. Ich glaube, was hier jetzt vielleicht so ein bisschen, was glaube ich sonst niemand hat, ist einfach, dass wir die BIP 24/7 offen haben wollen. Und das liegt einfach daran, dass wir unterhalten uns die ganze Zeit über irgendwelche Modernisierungsmaßnahmen, aber wir haben jetzt schon einen digitalen Studentenausweis, also eine Karte, eine Chipkarte. Wir bauen an den Bibliotheken um. Ja, warum machen wir nicht einfach so einen kleinen abgetrennten Bereich, den wir 24/7 offen haben, mit einem Kartenlesegerät? Das hat keinen Personalaufwand. Da können dann Studierende, die halt eben auch später am Abend oder früher am Morgen in die BIP wollen, rein, um zu lernen. Und wir müssen halt eben jetzt nicht eine arme Sau finden, die dann noch irgendeinen Schalter betreut, durchgehend. Ich glaube, das wäre das Beste aus beiden Welten. Dann können wir die Öffnungszeiten so lassen, wie sie sind. Man hat eine Option für die Hardcore-Lerner, die halt eben durchlernen wollen, wenn sie das machen sollen. Meine Güte, ich kann es nicht verstehen, aber es gibt halt solche Irre, die das machen wollen, und für die brauchen wir halt auch eine Option.
Die Users wollen was entgegnen, Michael.
Ja, nicht direkt entgegnen, vielleicht den, sagen wir mal, eher das Sichtfeld ein bisschen erweitern. Und wir haben ja auf unserem Wahlprogramm unter anderem stehen, mehr Gruppenlernräume zu schaffen an Uni. Ich denke, da könnte man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem man eben das Lernverhalten der Studierenden dezentralisiert. Also das ist eben umstrukturiert auf diverse kleinere andere Räume, wo sich eben Lerngruppen treffen und finden können. Was dann bestimmt auch im Sommer angenehmer wäre, in kleineren Sälen, in kleineren Gruppen zu lernen, weil ich denke mir, dass das infrastrukturmäßig mit der vorhandenen Gebäudestruktur schwierig wäre, diese Räumlichkeiten nachträglich zu klimatisieren.
Ich glaube, ein Modell, was relativ gut funktionieren könnte, ist, wenn man einen Blick zur OTH wirft. Da ist der Sicherheitsdienst ab 20 Uhr da und betreut die Bibliothek, und es haben keine Service-Mitarbeiter mehr Dienst. Also Bücher können nicht mehr ausgeliehen werden, aber man kann einfach in der Bibliothek bleiben. Oder wie ist da die Meinung? Relativ einstimmiges Nicken. Ich würde gerne weiter zum nächsten Thema gehen, dem Semesterticket. Kurz zum Hintergrund: Semesterticket ist ein Ticket, das man automatisch mit dem Studierendenausweis bekommt. Das Semesterticket wird mit dem RVV und dem Studierendenvertretung verhandelt. Ist das soweit korrekt, Charlotte?
Ja, also ich denke, bei dem Studententicket sind wir für das bayernweite Ticket. Das hätte den Vorteil, dass man natürlich wieder eine Uni hat, die alle mitnimmt, nicht alle Studierenden wohnen natürlich in Bayern, aber es ist schon so, dass viele da nochmal sich einige Kosten sparen, man aber auch enorme Möglichkeiten hat für Kooperationen mit anderen Hochschulen, mit anderen Projekten. Man bietet den Studierenden der Universität Regensburg die Möglichkeit, mehr Bildungsprogramme wahrzunehmen, aber natürlich auch eine große Zahl an Freizeitprogrammen. Von daher denken wir, das wäre eine enorme Errungenschaft für alle Studierenden.
Eine rein praktische Nachfrage: Wie soll ein Bayern-Ticket verhandelt werden, wenn die Verhandlungen mit dem RVV geführt werden?
Also ich denke, da ist ein guter Schritt wieder die verfasste Studierendenschaft, da die ja dann mehr Befugnisse hat. Und im Einzelnen würde ich sagen, wie die Verhandlung läuft, muss man dann vorbereiten, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten. Es gibt ja auch von beiden Seiten da eine Bereitschaft. Also ich denke, das ist durchaus möglich. Und natürlich auch im Interesse nicht nur der Uni Regensburg. Also das ist ja auch ein größerer Prozess, wo man dann auch mit anderen sich vielleicht zusammentun kann.
Es gibt jetzt noch zwei weitere Wortmeldungen. Zuerst Michael von den Jusos.
Ja, zur Ausweitung des Semestertickets natürlich ein wichtiger Punkt. Ich denke mir immer, in die nördliche Richtung von Regensburg aus funktioniert das ganz gut. Da kann man das nutzen bis Weiden meines Wissens nach, und in die andere Richtung bis Amberg-Sulzburg oder so in die Ecke. Andererseits ist es dann in die südliche Richtung, kommt es mir oft so vor, gerade Richtung München, wo ja auch einige Studierende herkommen, oder Richtung Oberbayern oder auch Richtung Schwaben bzw. Franken auch in die andere Richtung, ist da schon noch Bedarf, dass das eben ausgeweitet wird. Und ja, so Semesterticket als Solidarmodell ist ja von uns das Dauerthema so der letzten Jahre eigentlich. Wir würden dieses Solidarmodell eben gerne erhalten und wollen es auch dafür einsetzen.
Tarek, du hattest noch eine Entgegnung.
Ja, wenn man über das bayernweite Semesterticket spricht, dann sollte man auch die Ehrlichkeit besitzen zu sagen, dass das Ganze mindestens 400 bis 500 € kosten wird, wenn wir uns die Werksbeiträge der anderen Studierendenschaften aus Nürnberg, aus Erlangen, aus München und so weiter und so fort anschauen, wo man sehr hohe Beträge zahlt. Momentan zahlt man für das Regensburger Semesterticket knapp unter 100 € und wir sind jedes Mal am Verhandeln, das Ganze, den Preisanstieg möglichst zu bremsen. Ich denke, auch wenn es natürlich eine charmante Idee ist, darf man nicht verkennen, dass wir derart viele verschiedene Tarifgebiete haben und ein derart weites Flächenland, Bayern ist nun mal groß, muss man halt eben sagen, dass wir die Grenzen des Solidarmodells nicht überstrapazieren dürfen. Ich kann nicht sagen, dass wir finanzschwache Studierende aus Regensburg mit Beiträgen von 300, 400, 500 € belasten pro Semester, um jemandem aus Schwaben das Pendeln zu ermöglichen. Da müssen wir auch die solidarische Frage stellen, wie viel können wir der Allgemeinheit zumuten? Und für mich muss sich das Semesterticket immer an den finanziell schwächsten Studierenden orientieren. Wenn die meisten Leute sagen, hey, ich gebe gerne viel Geld für ein Semesterticket aus, okay, deren Sache. Aber wenn wir jetzt anfangen zu sagen, ja, okay, wir versuchen einfach die größtmögliche Mobilität, auch wenn es viele Leute einfach gar nicht nutzen, und schlagen dafür richtig heftige Summen drauf. Und ich möchte keine Zustände wie in München oder in Erlangen, Nürnberg, in Regensburg haben. Das ist deutlich teurer. Da muss man sich fragen, wie viel kann dem Solidarmodell zugemutet werden? Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Erste klagt. Und dann haben wir das Solidarmodell aufs Spiel gesetzt. Das wäre es mir persönlich nicht wert.
Julius vom RCDS.
Ja, genau. Ich schließe mich da auch Tarek an. Also wir sind auch natürlich dafür, dass das solidarische Modell erhalten wird. Ich schließe mich euch beiden an. Natürlich auch zum möglichst günstigen Preis. Wir haben dann eine kleine, was heißt Zwischenlösung, uns überlegt. Wir haben jetzt in unserem aktuellen Wahlprogramm drin stehen, dass wir die Ausweitung des Semestertickets wollen auf diese klassischen Pendlerstädte, das heißt Deggendorf, Landshut, Ingolstadt, Nürnberg, dass man quasi aus diesen Metropolregionen, dass man da aus diesen größeren Städten, dass man da aus den Städten den Studenten ermöglicht zu pendeln. Komplettes bayernweites Ticket halten wir eigentlich auch für relativ schwierig. Ich meine, es gab immer diese charmante Idee vom, wie hieß es denn, Söder-Ticket und so, und dass man da überall rumfahren kann und sowas. Das Problem ist einfach, wie Tarek schon gesagt hat, wenn man einfach damit anfängt, modulare Sachen zu machen, also wenn man wirklich komplett Solidarisches macht, dann ist es preislich einfach wirklich nicht mehr tragbar für die meisten. Das wäre für mich nicht tragbar. Ich würde es mal davon ausgehen, dass es für wahrscheinlich 90% der hier Anwesenden eher schwierig tragbar wäre, dass man am Anfang des Monats den Studentenwerkbeitrag zahlt, plus nochmal Semesterticket für 500 € und dann auch noch seine Wohnung finanzieren muss und die für den Monat komplett nochmal finanzieren muss. Das kommt ja alles auf einen Schlag. Das kommt ja nicht immer sukzessive, dass man sagt, man zahlt jeden Monat einen bestimmten Beitrag, sondern es kommt, sie wollen ja sofort am Anfang des Semesters, will das Geld da sein. Da ist halt schon die Frage, inwieweit man da alle mitnehmen will. Und genau, deswegen sind wir einfach dafür, dass wir halt die einigermaßen großen Pendlerstädte einbinden, wo man auch immer wieder hört, dass die Leute da herkommen, aus Landshut kommen viele, aus Nürnberg kommen viele, dass man da vielleicht versucht, dass man zumindest mal diese regionalen Großstädte im Großraum Regensburg mit einbindet.
Jetzt geht's, Charlotte von der GHG.
Also das bayernweite Ticket ist uns wichtig, aber genau das bedeutet ja auch, dass man da viel Mühe und viel Bedenken mit hineinsteckt, dass man eben das Ganze so gestaltet, dass nicht dem Einzelnen zu viel aufgebürdet wird. Und ich denke, das kann man aber durchaus erreichen. Und es ist auch wichtig, das zu erreichen, denn zum einen ist es eben, wie ich schon gesagt habe, tolle Möglichkeiten für die Bildung, für die Freizeitkultur. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es für die Umwelt einen großen Unterschied macht. Denn so kann auch viel auf die öffentlichen Verkehrsmittel umtransferiert werden. Und das ist gerade in Bayern, ist da noch wirklich viel Spielraum. Und da liegt auch irgendwie die Zukunft, da liegt die Zukunft für unsere Umwelt. Und ich denke, das stellt eben neben diesen Bildungskulturaspekten noch da einen ganz wichtigen Motivationsfaktor dar.
Julius vom RCDS, du wolltest was entgegnen. Oder Michael, möchtest du zuerst was sagen?
Ja gut, ich selbst bin zwar nicht unmittelbarer Verhandlungsteilnehmer, aber ich denke, wenn ich mir gerade anschaue, die Ausdehnung des Gültigkeitsbereichs Richtung Norden, wie ich gerade schon angesprochen hatte, kann ich mir schon vorstellen, dass da durchaus noch Spielraum, ja, das regional auszuweiten besteht, was eben ja Verhandlungssache ist.
Ich wollte eigentlich gerade nur noch auf deine Äußerung, Charlotte, eingehen, und zwar mit dem Umweltaspekt. Da wäre es vielleicht anzudenken, ob es nicht vielleicht intelligenter wäre oder, ja, was heißt intelligenter, wäre es vielleicht sinnvoller wäre, das nicht nur für Studenten zu beschränken, also ein Semesterticket, also das ist jetzt blöd gesagt, wenn man, also ich will sich den Begriff Semesterticket eigentlich hernehmen, sagen wir mal, ein vergünstigtes Bahnticket oder öffentliches Verkehrsticket, das man vielleicht für alle jungen Menschen in der Ausbildung irgendwie nehmen könnte oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, ob unbedingt die Studenten da ganz alleine so viel reisen.
Charlotte.
Also ich denke, das ist ein super Punkt. Ich fände das auch wirklich großartige Idee, wenn das für die Auszubildenden und die Studenten, einfach die jungen Menschen da ist. Allerdings ist jetzt ja der Punkt, wir sind hier für die Hochschulpolitik. Und das ist auch so ein bisschen der Handlungsrahmen. Und da gibt es schon noch Möglichkeiten, nach außen noch drüber hinaus zu wirken, aber die sind doch auch begrenzt. Also heute eben Hochschulpolitik, daher auch erstmal für Studierende das Bayern-Ticket.
Damit möchte ich auch die Semesterticket-Diskussion jetzt kurz beenden und auf die ersten Zuhörerfragen eingehen. An den RCDS, warum habt ihr es 2018 nur ein halbes Jahr im AStA ausgehalten? Ist eine Frage.
Ich möchte die Frage nicht beantworten, weil ich nicht verantwortlich war dafür.
Okay, andere Frage, die würde ich gerne reihumstellen. Könnt ihr euch vorstellen, fraktionsübergreifend zusammenzuarbeiten bei wichtigen Projekten? Michael von den Jusos.
Ja gut, ich bin zwar auch noch eher ein Newbie in der Hochschulpolitik, aber habe schon mitbekommen, dass gerade die Jusos und die Bunte Liste in den vergangenen Jahren eigentlich schon gut und effektiv zusammengearbeitet haben.
Tarek, kannst du das für die liberale Hochschulgemeinde auch sagen?
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist ein Muss. Das sollte eigentlich keine Frage sein. Im Endeffekt sind fast alle Entscheidungen, die der studentische Konvent trifft, weitestgehend unpolitische Entscheidungen, was so ein bisschen das System der politischen Listen auch so ein bisschen, fast ein bisschen übertrieben erscheinen lässt. Von daher, ob jetzt irgendwie EC-Kartenaufwärter in die Mensa gehören oder nicht, ist keine Frage der politischen Couleur, sondern einfach eine Frage der studentischen Vertretung. Von daher auf jeden Fall, klar.
An alle, die drei wichtigen Probleme, Themen, Projekte, die ihr verbessern und umsetzen wollt. Ich würde gern auch reihum eine Runde machen. Überlegt euch kurz, was sind eure drei wichtigsten Themen, die euch ausmachen, und ihr gebt ein kurzes Schlagwort. Ich gebe euch einfach mal ganz kurz Zeit nachzudenken, wenn jemand soweit ist, gerne melden. In der Zwischenzeit kann ich nur Werbung dafür machen. Ihr dürft selbstverständlich auf Instagram mit uns interagieren. Ihr könnt Fragen stellen, die wir in der Sendung mit reinnehmen. Schaut einfach bei Studentenfunk vorbei oder schreibt uns in den Chat unter studentenfunk-regensburg.de/chat, und die gesamte Sendung wird es auch im Nachhinein als Podcast geben, wenn ihr euch die einzelnen Themen nochmal anhören wollt. Und jetzt gehen wir zurück zu den wichtigsten drei Themen, die jede Hochschulgruppe für sich hat. Michael, kannst du schon anfangen?
Ja, gerne. Ich nehme einfach mal die ersten drei unserer unserer Forderungen für die Hochschulwahl. Da steht on top unserer Forderungen, Mehrwegbecher verbannen, welches auch mein persönlich wichtigstes Anliegen ist, weil ich mir denke, mit dem Einwegbechersystem, wie es momentan an der Uni herrscht, ist zum einen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken nicht sonderlich weit bestellt, zum anderen gibt es weitaus bessere Möglichkeiten, an welchen wir eben zusammen, also ich bin Mitglied des Mensa-Ausschusses, eben auch zusammen mit dem STWNO bereits daran arbeiten und das auch in Arbeit ist. Der zweite wichtige Punkt eben Fachschaften und studentische Initiativen stärken, weil wir und auch ich der Meinung bin, dass gerade die studentischen Initiativen und Fachschaften das Unileben jenseits der Hörsäle und Seminarräume eben ausmachen und stärken, wenn man nur an die unzähligen Sommerfeste und Weihnachtsfeiern denkt. Aber auch andere Sachen, Informationsabende, Diskussionsrunden und, und. Und unser dritter Punkt ist das Sozialgericht in der Mensa erhalten, was auch eben jedes Jahr, jede Legislaturperiode aufs Neue eigentlich ein Diskussionspunkt ist, den Preis möglichst stabil zu halten und auch gerade für vegetarische und sich vegan ernährende Studierende ein Angebot zu schaffen, das zum einen ja kulinarisch ansprechend als auch ja finanziell erschwinglich ist.
Julius vom RCDS, deine drei wichtigsten Punkte.
Genau, also da kann man eigentlich fast schon anknüpfen an das Sozialgericht, sagen wir es, zwar nicht direkt, aber unser wichtigster Punkt ist eigentlich, dass man die Abbuchungen und Aufbuchungen der Mensa-Karte online einsehen kann, damit man eben immer genau Überblick über seine Finanzen hat, weil teilweise ist so, man zahlt da mal, in, weiß nicht, 20 Euro ein und dann nach zwei oder nach einer Woche denkt man sich, wo sind 20 Euro hin? Also ich weiß nicht, ob das jemand schon mal so gegangen ist, wo man sich dann wo man einfach dann merkt, jetzt das Geld einfach weg und das System gibt's eigentlich ja schon. Also man kann in das Servicebüro von der Mensa gehen und sich seine kompletten Buchungen von dieser Karte anschauen lassen. Und da wäre unsere Forderung eben, dass man das als Student auch kann und zwar wahrscheinlich am besten über dieses Online-Portal, wo man auch nur Zugriff drauf hat, eben wenn man seine Daten eingibt, also eine Online-Kennung eben eingibt. Das nächste war eben schon angesprochen, dass es mehr Fachliteratur als E-Books geben soll. Das war die Argumente, die ich vorher schon gebracht habe, sind eigentlich ziemlich die gleichen. Also gerade für Bücher, die vergriffen sind oder wenn man wirklich mal daheim was machen muss oder aus irgendwelchen Gründen einfach nicht an die Uni kann und man unbedingt ein Fachbuch braucht, was ja relativ oft der Fall ist. Also zumindest geht es mir so, dass ich teilweise wirklich nachschauen muss in irgendwelchen Büchern, Lehrbüchern, sonst irgendwas und dann habe ich diese Bücher nicht daheim, weil ich es mir einfach nicht leisten kann oder weil ich es vergessen habe auszuleihen in der Lehrbuchsammlung oder was auch immer. Also es können ja Umstände sein, die kann man sich ja bloß vorstellen. Da wäre auf jeden Fall ganz wichtig, dass man die Bibliothek größtenteils digitalisiert. Dann natürlich das RCDS Dauerthema, muss ich schon fast sagen, die Instandhaltung und Sauberkeit von Toiletten. Das ist leider auch, obwohl die Toiletten saniert wurden, also wirklich innerhalb von 1,5 Wochen danach, schauen die Toiletten wieder in einem Zustand, wo man sich wirklich denkt, was ist hier passiert? Also ich weiß nicht, ist hier eine Bombe eingeschlagen oder sonst irgendwas? Teilweise Türen, die kaputt sind, Toiletten, die kaputt sind und ich weiß nicht, ich finde, da sollte man, also zumindest unserer Meinung nach, sollte man da sich ein Konzept überlegen, was man erstens so vielleicht mal aufklärungs- oder kampagnenmäßig machen kann. Und zweitens gibt es ja, also haben wir mal nachgeforscht, da gibt es eine Theorie, die nennt sich Broken Window Theorie. Das heißt, wenn schon was kaputt ist, dann hat man eher weniger Skrupel, noch was anderes kaputt zu machen, dass man da vielleicht irgendwie schaut, dass wenn irgendwelche Schäden da sind, die möglichst zeitnah behoben werden und vielleicht nicht erst 3 Wochen später irgendwann. Also ich zum Beispiel im Vivi-Gebäude gibt es eine Toilette, die mittlerweile 2 Wochen oder 3 Wochen, wo eine Kabine einfach kaputt ist und die einfach nicht repariert wird.
Charlotte. Ich vergesse immer, mein Mikrofon wieder anzumachen. Charlotte von der Grünen Hochschulgruppe und Bunte Liste, deine 3 Top-Themen bei der Hochschulpolitik.
Erstens, wir setzen uns mit großer Motivation für eine nachhaltige Uni Regensburg ein. Dafür möchten wir in der Universitätsverwaltung dauerhaft einen Umweltbeauftragten oder eine Umweltbeauftragte, die sich dann eben dauerhaft um solche Themen kümmert. Eben auch die Abschaffung der Einwegbecher, aber auch ganz wichtig, dass bei der Sanierung der Uni immer ein großer Blick auch auf die Energieeffizienz geworfen wird. Dann zweitens die verfasste Studierendenschaft. Wir haben ja schon darüber geredet, dass eben die Wahlbeteiligung auch so niedrig ausgefallen ist. Und ich denke, da ist es ein super Schritt, die Mitsprachemöglichkeiten und die Kompetenzen der Studierenden auszuweiten. Denn so hat man natürlich auch nochmal eine ganz andere, vielleicht haben einige Studierende nochmal eine ganz andere Motivation auch, ihre Stimme abzugeben. Und drittens, auch sehr wichtiger Punkt, eine inklusive Uni Regensburg. Das bedeutet Teilzeitstudium, das bedeutet eben die längeren Öffnungszeiten der Bibliothek, das bedeutet aber auch Barrierefreiheit, insbesondere jetzt bei den Bauarbeiten. Die sollen voraussichtlich bis 2024 dauern, das ist noch eine ganz schön lange Zeit. Und es muss auch, man sieht es selber immer, die Wege ändern sich ständig. Und es muss insbesondere für Rollstuhlfahrer auch möglich sein, da immer den Weg zu finden und auch schon im Vorhinein zu wissen, wo sie denn dann lang können.
Tarek von der Liberalen Hochschulgruppe.
Ja, bevor ich zu meinem Redebeitrag komme, soll ich euch allen liebe Grüße von der Partei Die Partei überbringen. Sie bedauern es sehr, heute nicht da zu sein, aber senden liebe Grüße vom Strand auf Mallorca. Okay. Meine drei Punkte. Also ich denke mal, vielen Punkten, die bisher genannt worden sind, können wir uns eigentlich vollumfänglich anschließen, gerade Thema Ökologie und Inklusion. Deswegen drei andere Punkte. Der erste Punkt, plakatieren wir auch dick und fett mit dem Prof ins Bett. Wir wollen endlich Klarheit in dem ganzen Dschungel der Online-Plattformen schaffen. Unser Ziel ist eine einheitliche Online-Plattform. Eine einheitliche Online-Plattform, wo man von der Anmeldung bis zum Content einfach alles kriegt. Der Punkt 2 ist etwas, was uns alle angeht und vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch bedacht werden sollte. Wir wollen die Hochschulpolitik endlich handlungsfähig machen. Dazu wollen wir zum einen, dass es endlich digitale Online-Wahlmöglichkeiten für studentischen Konvent und Senat gibt. Und wir wollen das sogenannte Kammernwahlsystem abschaffen. Das heißt, momentan ist es so, dass wenn der studentische Konvent den Sprecherrat wählt, muss ein Kandidat sowohl im Fachschaftenrat als auch im politischen Teil halt die Mehrheit der abgegebenen Stimme auf sich vereinen. Das führt dazu, dass man mit einer vergleichsweise kleinen Gruppe eine ganze Menge Spaß mit Blockadespielchen haben kann und hat dazu geführt, dass wir im letzten Jahr gar keinen studentischen Sprecherrat wählen konnten in, ich glaube, mittlerweile 7 Sitzungen oder so. Das ist absolut lächerlich. Das ist geradezu erbärmlich. Also das darf nicht wieder passieren. Ich denke, gewählt sollte derjenige sein, der die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Deswegen wollen wir die Grundordnung der Universität an dieser Stelle ändern. Und das ist vielleicht auch etwas, was uns von anderen Hochschulgruppen abhebt. Und der dritte Punkt, auch ein Evergreen, wir wollen nach wie vor den Döner an der Uni, dafür wollen wir einen Foodtruck an die Uni holen, das haben wir schon gegenüber der Universitätsleitung zigmal gesagt, mittlerweile stoßen wir da auf mehr Interesse. Unsere Idee ist, dass wir einen privaten Anbieter haben, der dort seine Dienste anbieten kann, außerhalb der Öffnungszeiten der Mensa, damit wir eben nicht in Konkurrenz zur Mensa treten, dafür einen Teil des Gewinns an die Universität und ans Studierendenwerk abführen muss, damit die halt eben auch was davon haben. Das wäre eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich glaube, dieses Modell kann funktionieren, egal was alle anderen sagen.
Vielen Dank für diese Runde mit den drei Top-Topics, würde ich sie mal bezeichnen. Ich mache eine ganz kurze Musikpause und danach widmen wir uns den Themen Digitalisierung und Sozialpolitik. Nach wie vor der Aufruf, macht mit, nehmt teil unter Instagram, unter Studentenfunk oder schaut bei uns in den Chat unter studentenfunk-regensburg.de/chat.
Deine Stadt. Deine Uni. Der Studentenfunk in Regensburg.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Studentenfunk-Spezial heute zum Thema Hochschulpolitik. Ich habe Gäste vom RCDS, von den Jusos, von der Grünen Hochschulgruppe, / die bunte Liste und von der Liberalen Hochschulgruppe und wir widmen uns den Themen Digitalisierung und Sozialpolitik. Als allererstes, Digitalisierung verbindet man bestimmt mit der Liberalen Hochschulgruppe und der Campus-App. Vorletztes Jahr habt ihr meines Wissens dafür das erste Mal geworben. Letztes Jahr habt ihr gesagt, ihr arbeitet daran und jetzt ist es wieder auf den Wahlplakaten.
Ja, die Campus-App ist, wie gesagt, so ein gewisses Dauerbrenner-Thema, wer das genauer verfolgt hat. Die haben wir auch damals im Aster gespielt, was damals auch für viele Kontroversen gesorgt hat, wo wir dann gesagt haben, okay, wir hatten damals einen Prototyp, der existiert auch nach wie vor, aber wir haben es damals nicht geschafft, das Ganze zum Abschluss zu bringen. Wir haben auch viele Sachen unterschätzt. So lagen zum Beispiel die Anforderungen der Campus-App über ein Jahr lang beim Datenschutzbeauftragten, wo wir dann im Endeffekt da nicht weitergekommen sind. Also das ist wirklich das Bohren dicker Bretter. Ich würde jetzt persönlich auch nicht sagen, dass die Campus-App momentan das prioritäre Projekt beim Thema Digitalisierung ist, denn wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wir allein an Online-Portalen für die Studierenden, also mir fallen gerade Grips, LSF, Lexnow, die Älteren von uns werden sich noch erinnern, Spur gibt's auch noch, dann gibt's noch diese komische HISQ, was auch immer, Datenportal. Und neulich habe ich einen Anmeldungslink von meiner Seminarleiterin für so einen quasi Dropbox-Klon der Universität Regensburg bekommen, von dem ich nicht mal wusste, dass es existiert. Also ich glaube, das ist momentan tatsächlich das drängendere Problem, wenn wir sagen, okay, bei Neuentwicklungen müssen wir darauf achten, dass wir einen einheitlichen Plattformstandard schaffen, der auch verbindlich von den Dozierenden genutzt wird. Das wäre eigentlich momentan tatsächlich das Projekt, was ich prioritär benennen würde, die Baustelle.
Grüne Hochschulgruppe, bunte Liste, Digitalisierung, was fordert ihr in dem Zuge?
Also uns ist sehr wichtig die Fortbildung in diesem Bereich. Das bedeutet, wir möchten im IT-Bereich mehrere neue Kurse haben, die ermöglichen, dass es kleine Kursgruppen gibt, wo dann man interaktiv lernen kann, dadurch besser lernen kann und dass in diesen oder auch bestehende Kurse, neue Kurse mit einer Lernsoftware arbeiten, die auf aktuellstem Stand ist. Das ist, denke ich, super wichtig. Das gilt auch nicht nur für IT-Kurse, das gilt auch für Sprachkurse. Eine Lernsoftware, die muss neu sein und die muss auch ansprechend gestaltet sein. Und ein weiterer wichtiger Punkt, WLAN muss überall funktionieren. Ich denke, das ist heutzutage auch wirklich absoluter Standard. Und wo wir schon von den Kursen gesprochen haben, im IT-Bereich, auch im Sprachkurs, bei den Sprachkursen möchten wir noch ausbauen und möchten da auch die Gebühr abschaffen. Also ich denke allgemein in diesen Zusatzkursen, die ja eine tolle Möglichkeit sind, ist bei der Uni noch ein großer Ausbau, große Ausbaumöglichkeit.
RCDS, Julian.
Ja, also bei uns eigentlich das mit den Online, also mit den IT-Kursen und so weiter, das haben wir auch ähnlich. Wir allerdings noch ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar Richtung Urheberrecht und der neuen Datenschutzreform, weil wir das mitbekommen haben, gerade von Medizinern, dass teilweise die Professoren keine Vorlesungen mehr online stellen oder keine Folien mehr online stellen, weil sie Angst haben, dass sie was falsch zitiert haben und dafür belangt werden könnten oder was auch immer. Da wäre dann unsere Forderung eben, dass man vielleicht gerade auch für Professoren solche Kurse anbietet oder einfach mal einen Datenblatt gibt, was sie denn alles online stellen können und dürfen und was sie zitieren müssen und so weiter. Weil durch die Datenschutzreform sehen die, also da kann man auch Professor sein, da sieht man trotzdem, blickt man trotzdem nicht durch. Was wir auch noch haben, was ich auch persönlich finde, recht gute Idee eigentlich finde, sind Online-Vorlesungen, also Online-Vorlesungen in dem Sinne, ein paar Professoren bei uns gibt schon, die das machen. Es gibt ja auch schon mittlerweile die Einrichtung in den Hörsälen, dass man Vorlesungen aufzeichnet. Zwar aktuell nur das Sprachliche, was allerdings auch schon meistens reicht. Also wenn man eine Vorlesung hat, wo die Folie nebenher läuft und dann gleichzeitig quasi die Audiospur vom Professor mit dabei ist, glaube ich, kann vielen Leuten helfen. Gerade auch Leuten, wie es euch ja so wichtig ist, gerade auch Leuten, die gerade verhindert sind und nicht in die Vorlesung kommen die nicht in die Vorlesung kommen können, die können sich dann die Vorlesung daheim auch nochmal anschauen. Also ich meine, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache und das kann man auch mit dem Datenschutz auch verbinden. Genau, ansonsten gibt es natürlich auch noch generell die Modernisierung von den Hörsälen, also woran wir da konkret gedacht haben, wäre zum Beispiel auch den Ausbau von Audiosystemen für Gehörgeschädigte, Entschuldigung, mir ist das Wort gar nicht eingefallen. Weil es gibt total viele Leute, die ja auch nicht offensichtlich irgendwie eine Behinderung haben und die da auch tatsächlich auch Hilfe brauchen. Und wenn es die Systeme gibt, dann sollte man die doch bitte auch einführen in den Hörsälen, weil es gerade die Unis wie München vormachen.
Michael, für die Jusos, Thema Digitalisierung, was fordert ihr da? Oder gibt es irgendein Thema, was dir da ganz besonders am Herzen liegt?
Ja, ich würde zunächst noch gern kurz auf das Stichwort Online-Vorlesungen eingehen und du hast das auch gerade noch kurz erwähnt, Erneuerung der Hörsäle. Also man darf nicht vergessen, dass man natürlich erstmal einiges an Infrastruktur erneuern müsste und technisieren müsste und wieder umstrukturieren müsste. Was zum einen kostet, zum anderen dauert. Deswegen haben wir auch noch zum Thema Digitalisierung vermeintlich einfachere Themen, also welche vermeintlich einfacher umzusetzen sind. Zum Beispiel einfach mehr Steckdosen also mehr Sitzplätze mit Steckdosen zu schaffen in der BIP, des Weiteren vielleicht einen Ladekabelverleih anzuregen, dass man sagt, okay, man hat für diverse Endgeräte verschiedener Hersteller einen Pool, wo man sich entsprechende Ladegeräte ausleihen kann. Und natürlich eben auch, was gerade auch schon angesprochen wurde, die WLAN-Lücken zu schließen am Campus.
Ich würde gerne, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, noch ein paar Zuschauerfragen weitergeben. Zuerst an die Grüne Hochschulgruppe. Wie realistisch haltet ihr die verfasste Studierendenschaft, weil es nicht im Kompetenzbereich von der Studierendenvertretung liegt?
Sehr realistisch, Ausrufezeichen. Denn man muss sich ja mal anschauen, wie die Situation ist. Also in allen anderen Bundesländern ist es schon der Fall. Und auch in, dass auch dieser Schritt wieder zurück zur verfassten Studierendenschaft möglich ist, hat ja Baden-Württemberg gerade bewiesen. Also ich denke, das ist, wenn wir denken würden, es ist nicht machbar, dann würden wir es auch nicht fordern. Also wir denken, das ist auf jeden Fall möglich.
Dann noch eine weitere Zuschauerfrage oder mehr eine Zuschaueraussage an die liberale Hochschulgemeinde Tarik. Der Kommentar ist, dass das Kammernwahlsystem in der letzten Sitzung abgeschafft worden wäre und dass ihr nicht anwesend wart. Möchtest du dich dazu äußern?
In welcher Sitzung?
Ich kann es dir wortwörtlich vorlesen. Es steht: Frage an die LHG, das Kammersystem wurde bereits abgeschafft, das wurde im Konvent von den Senatorinnen berichtet, vielleicht wäre es gut gewesen, zur Sitzung zu kommen. Das ist das, was geschrieben wurde. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Also in der letzten Sitzung war das definitiv nicht der Fall.
Aber okay, gut. Dann würde ich uns, Michael von den Jusos.
Ja, ich möchte noch kurz auf das Thema verfasste Studierendenschaft eingehen, was uns prinzipiell auch wichtig ist. Nur leider denke ich mir, dass in einem christsozial regierten Bundesland das Ganze schwierig ist, weil er das damals mit Aussage, um den linken Sumpf an den Universitäten trocken zu legen, eingestampft wurde. Von dem her denke ich, müsste sich hier erst landespolitisch etwas tun, damit das auch auf die Hochschulpolitik ausweiten wird.
Charlotte von der GHG.
Ich finde, man muss es ja auch mal von der Seite sehen, dass es enorme Vorteile hat für uns Studierende, finde ich, liegt auf der Hand. Dass es nicht jetzt primär unsere Kompetenz ist, darüber zu entscheiden, das sehen wir natürlich auch. Aber da hat man ja eben die Möglichkeit, trotzdem, indem man das als beständige Forderung hat, etwas zu verändern. Ich denke, zum einen muss man den Weg gehen, weil die Landespolitik da nicht eins zu eins denselben Weg fährt. Ich finde, davon kann man sich nicht abhalten lassen. Da müsste man sich in Bayern sonst vielleicht auch von vielem abhalten lassen. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind nicht die einzige Universität in Bayern. Und es gibt viele Universitäten und an den Universitäten gibt es viele Studierende. Also ich denke, da hat man auch ein enormes Potenzial.
Ja, dem möchte ich mich natürlich anschließen. Und wir, wie ich gerade auch schon gesagt habe, wir setzen uns ja auch dafür ein und stehen da auch dahinter. Aber ich wollte es eben nur noch anmerken.
Gibt es noch weitere Anmerkungen zur verfassten Studierendenschaft? Ansonsten würde ich mich dem Thema Sozialpolitik widmen. Es klang ja schon des Öfteren an, dass es erleichtert werden soll, gerade in Teilzeit zu studieren. Und damit geht einher die Forderung, Anwesenheit abzuschaffen. Tarik, bei euch auf den Wahlplakaten steht drauf, Anwesenheit soll abgeschafft werden. Was gilt für dich als Anwesenheit oder wie schaut das konkret aus?
Naja, Anwesenheit ist, wenn ich irgendwie meinen schwachen Leib in die Universität schleppen muss. Ich glaube, das ist recht eindeutig definiert. Das Problem ist halt, dass die momentane Situation einfach allen Studierenden nicht gerecht wird, die zum Beispiel anderweitig eingebunden sind, sei es im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder mit Pflege, Mutterschaft, was auch immer, eben nicht die normale Anwesenheit leisten können. Und für uns ist Anwesenheit an und für sich halt keine Leistung. Das heißt, es muss immer die Option geben, dass man die Prüfungsleistung auch anderweitig erbringt. Es kann begründete Ausnahmen geben, wenn man sagt, okay, wie zum Beispiel in der Medizin gibt es sicherlich einige Seminare, wo man anwesend sein muss, wo man nicht einfach sagen kann, okay, ich nehme das Präparat mit nach Hause und schneide es dort auf, sondern da muss ich natürlich anwesend sein. Aber dort, wo es nicht zwingend notwendig ist, da sollte auch keine Anwesenheitspflicht bestehen.
Aber wie möchtest du das genau kontrollieren? Also ich kann nur meine eigenen Vorlesungen anschauen. Da besteht de facto keine Anwesenheitspflicht, aber es werden zum Beispiel veraltete Skripte hochgeladen oder in der Vorlesung korrigiert. Somit wird ja eine de facto Anwesenheitspflicht geschaffen, weil ich auf die Klausur nur so gut vorbereitet bin.
Ja, das ist halt eben ein anderer Punkt. Ich finde es ziemlich dreist tatsächlich, dass man Lernmaterialien, die klausurrelevant sind, nicht hochlädt. Also tut mir leid, also in der Universität des Jahres 2019 halte ich das eigentlich für ein grobes Foul. Und die Anwesenheit sollte jetzt, also wenn ich nur anwesend bin, um mir irgendein Skript zu ziehen, ja sorry ey, also das ist keine Anwesenheit, also das brauche ich doch nicht.
Charlotte von der GHG, ihr schreibt ganz groß Schluss mit der Mangelfinanzierung auf eure Plakate. Was genau ist für dich die Mangelfinanzierung an der Uni und wo wirkt sie sich aus?
Also die Universitäten sind ja chronisch unterfinanziert. Und wo sich das auswirkt, ist leider auf allen Ebenen. Also zum einen haben wir auch schon jetzt paar Mal erwähnt, die Hörsäle, die schauen nicht so gut aus. Wir haben auch drüber geredet, ja, ich meine, das ist, finde ich, so ein Punkt, das wurde ja auch vom RCDS schon zum Glück festgestellt. Die Grüne Hochschulgruppe und die Bunte Liste steht dafür, dass Vorlesungen gestreamt werden. Klar, aber es wurde auch angemerkt, ja, da sind noch technische Hürden, aber man muss sich überlegen, ja, wir leben im 21. Jahrhundert, wir fordern hier keine Hightech-Maßnahmen, sondern Sachen, die in anderen Städten, Ländern, Universitäten absolute Grundlage sind. Und sowas hängt natürlich maßgeblich mit der Finanzierung zusammen. Heißt, für sowas muss mehr Geld da sein. Auch, dass man das Ganze, da kommt wieder das Thema, was so oft anklingt, Inklusivität. Für sowas braucht man auch, das muss finanziert werden. Und auch für die Mitarbeiter, das ist nicht nur die Studierenden, für die Studierenden selber ist es wichtig, sondern auch die Menschen, die bei der Universität angestellt sind. Das bedeutet zum einen für SHKs und WHKs, dass da der Mindestlohn, finde ich, auch nicht der richtige Weg ist. Und wenn man die Uni nicht unterfinanziert ist, kann sie da natürlich auch bessere Anstellungsverhältnisse gewährleisten.
Gerade bei den Anstellungsverhältnissen würde ich gerne über zu den Jusos gehen. Ihr fordert eine bessere Bezahlung von SHKs und WHKs. Dazu erst die Frage, was stellst du dir, Michael, unter einer besseren Bezahlung vor?
Nun, eine bessere Bezahlung, darunter stelle ich mir vor, wenn sie eben der geleisteten Arbeit gerecht wird. Ich hatte gerade am Wahlstand noch eben eine Diskussion, beziehungsweise haben wir auch darüber gesprochen, über diese Bezahlung eben von SHKs und WHKs. Und wenn dann beispielsweise, wenn man für 20 Stunden bezahlt wird, aber tatsächlich in Echtzeit 30 Stunden im Monat drin sitzt und seine Arbeit leistet, dann ist das schon ein gewaltiger Punkt der Ungerechtigkeit und eben da ist auf jeden Fall dann der Punkt, wo wir ansetzen wollen und eben das angleichen wollen. Zum einen eben, dass wirklich bezahlt wird, was geleistet wird, vom zeitlichen Umfang her und eben auch über den Mindestlohn hinaus zu finanzieren, zu bezahlen.
Gibt es noch weitere Forderungen in Bezug auf Sozialpolitik der Jusos?
Ja gut, wir haben des Weiteren natürlich auch auf unseren Forderungen stehen, bessere Vereinbarkeit von Studium und Familien, eben dass die Kinderbetreuung ausgebaut wird und ja wahrscheinlich auch besser aus regulären Töpfen finanziert werden sollte. Dann des Weiteren hat man ja gerade eben auch schon das mit dem Sozialgericht angesprochen, das wir natürlich preislich stabil erhalten wollen.
Julian vom RCDS, Julius, es tut mir leid, ich gebe mir allergrößte Mühe, aber ich habe meine Frage immer so im Kopf, dass der Name, der fällt dann manchmal runter. Digitalisierung hatten wir, Sozialpolitik haben wir jetzt, was stellt ihr euch drunter vor?
Ja, Sozialpolitik, also der RCDS ist jetzt ja nicht unbedingt bekannt für seine absolut große Sozialpolitik, aber dieses Jahr, muss ich sagen, haben wir tatsächlich wichtige Punkte drin, nach meiner Meinung nach, zum Beispiel der Punkt Sprachkurse für Gebärdensprache gibt es aktuell an der Uni tatsächlich sogar so nicht. Es gibt nur welche an der OTH, die man zwar als Unistudent belegen kann, man kriegt allerdings dafür keine ECTS und es gibt Wartelisten von teilweise 60 Leuten, wo man bis zu, also ich weiß es bloß eben von auch von einem Freund von mir, der den Kurs machen wollte, der hat sich beworben auf diesen Kurs vor einem Semester, ist aktuell auf Wartenummer Platz irgendwas bei 30 oder so. der wird wahrscheinlich bis zum Ende seines Studiums keinen Kurs mehr machen können, weil einfach die Kurse überfüllt sind. Da wäre zum Beispiel eine Forderung von uns, dass wir gerade solche Kurse, also für so, wie sagt man allgemein, alternative, also ja, andere Sprachformen, muss man fast sagen, also Gebärdensprache oder Blindenschrift oder ähnliches, dass man einfach Kurse hat, für Leute, die dafür interessieren, und anscheinend interessieren sich die Leute ja dafür und die wollen es auch machen. Und wenn man da ECTS auch noch dafür gibt, wäre es wahrscheinlich nochmal ein Anreiz. Was wir natürlich auch wollen, jetzt gerade im Zuge der Umbaumaßnahmen, was zwar uns alle betrifft, aber gerade eingeschränkte Personen, ist die Navigation auf dem Campus selber, also gerade im Bereich der Baustelle. Und da gibt's ja diese Campus-App, das ist UR Walking oder wie die heißt, dass man da eben, es gibt zwar schon diese barrierenfreie Wege, allerdings sind die teilweise ein bisschen veraltet, auch wenn sich die Wege über die Baustelle wieder ändern. Und was auch für uns ein relativ großes Problem darstellt, ist, dass das Universitätsklinikum zum Beispiel überhaupt nicht eingebunden ist. Also man kann, wenn man Räume irgendwie sucht an der Universitätsklinik, wo ja auch Kurse stattfinden von der Universität, kann man die Räume tatsächlich so nicht finden. Also das ist relativ schwierig, dass die App eben nochmal weiter ausgebaut wird. Außerdem gibt es die App nur für Android und nicht für Apple, was ich relativ blöd finde, weil ich ein Apple-Gerät habe. Aber jetzt mal abgesehen mal davon, ansonsten haben wir natürlich noch was weiß nicht, ob es direkt unter Sozialpolitik fällt, was aber, glaube ich, ein ganz cooler Punkt ist. Wir haben uns überlegt, dass man vielleicht so eine Bücherklappe einführt, wie an der OTH, dass man Lehrbücher an der Lehrbuchsammlung auch außerhalb der Öffnungszeiten zurückgeben kann. Also das wäre, glaube ich, auch so ein großer Punkt, wenn man wirklich sagt, man kommt einfach abends an die Uni oder man muss vor der Arbeit oder warum auch immer nicht zu den Öffnungszeiten von der Lehrbuchsammlung kommen, schiebt man einfach das Buch rein, scannt seinen Ausweis und fertig. Also das funktioniert, und an OTH funktioniert es ja offensichtlich, dann finde ich, kann man das bei uns auch einführen.
Tarek, Entschuldigung, Charlotte, du möchtest direkt was entgegnen.
Der stete Tropfen höhlt den Stein. Also es ist gar keine direkte, kein direkter Bezug auf die Aussage, aber es geht nochmal um das Soziale und die verfasste Studierendenschaft. Denn wir haben ja schon ein paar Vorteile gehört, aber es gibt noch ganz wichtige. Zum einen kann dadurch ermöglicht werden, eben eine unabhängige BAföG- und Rechtsberatung von Studierenden für Studierende, was ich super wichtig finde, weil gerade bei BAföG muss ja noch einiges gemacht werden. Da werden die Möglichkeiten ja bei Weitem nicht alle wahrgenommen. Das muss noch verbessert werden. Und auch ganz wichtiger Punkt, es ermöglicht auch ein Notlagestipendium für bedürftige Studierende, worüber dann eben andere Studierende entscheiden können. Also ich denke, da hat man wirklich handfeste soziale Verbesserungen durch die verfasste Studierendenschaft.
Tarek, liberale Hochschulgemeinde und Sozialpolitik, was fordert ihr?
Also wenn ich die Aussagen meiner Vorrednerin richtig interpretiere, dann ist das für mich das Gegenteil von Sozialpolitik. Denn ich habe am Anfang schon erwähnt, der Semesterbeitrag muss sich immer am finanziell schwächsten Studierenden orientieren. Und wenn wir den Semesterbeitrag erhöhen, dann muss das verdammt gute Gründe haben. Und ich persönlich halte die verfasste Studierendenschaft nicht für einen guten Grund, weil im Endeffekt gibt es kein Mehr an Leistung für den einzelnen Studierenden. Eine BAföG-Beratung, eine Rechtsberatung, eine psychosoziale Beratung für Notfälle und so weiter und so fort, die gibt es bereits. Und ganz im Ernst, ich möchte nicht, dass meine Kommilitonen darüber entscheiden, ob ich bedürftig bin oder nicht. Das halte ich für eine Veruntreuung von Geldern, und das ist ein Gebiet, was ich Leuten überlassen möchte, die objektiv beruflich professionell darüber entscheiden und nicht einfach, ich weiß ja nicht, wie ihr euch das vorstellt, meinen Kommilitonen überlassen, so bin ich jetzt bedürftig, bin ich nicht bedürftig. Ich denke, unsere oberste Verantwortung ist, dass wir mit den Geldern, die die Studierenden an uns abdrücken, die sauer verdient sind in irgendwelchen Bars, bei irgendwelchen unterbezahlten SAK-Jobs, dass wir mit denen sehr gut umgehen und dass wir das meiste daraus machen. Und von daher bin ich, denke ich, dass das der größte Hebel für die Sozialpolitik ist, den wir da erstmal haben.
Charlotte, du wolltest noch was entgegnen.
Ja, zum einen, wir leben ja zum Glück in einem Sozialstaat. Was bedeutet, dieser Sozialstaat entscheidet objektiv darüber, wer bedürftig ist. Worüber ich jetzt gesprochen habe, das ist eine zusätzliche Handlungskompetenz von den Studierenden. Und hinzu kommt auch, es wird von jedem ein kleiner Betrag erhoben. Also wir reden hier nicht über größere Beträge, sondern etwas, was jeder verschmerzen kann. Das ist auch wichtig, da muss man auch den richtigen Weg dann für finden. Möglicherweise dann noch mit einer Ausnahmeregelung. Und aber ganz wichtig, das Geld, und das ist eben das Besondere daran, das geht zu 100% nur an die Studierenden zurück.
Es gab zwei Wortmeldungen, zuerst Michael von den Jusos.
Ja, ganz, also worauf ich noch eingehen möchte, eben auf das Thema BAföG, beziehungsweise kann man das auch ausweiten auf die anderen Themen eventuell. Bei mir war es so, ich habe zwei Semester bereits studiert und wusste gar nicht, dass ich Anspruch auf BAföG habe. Deshalb würde ich mir hier einfach, was auch relativ leicht umzusetzen ist, mehr Transparenz eben wünschen und mehr Aufklärung wünschen bezüglich des ganzen Umfangs beziehungsweise der ganzen Anforderungen, die an einen BAföG-Antragsteller, Antragstellerin, die auf einen zukommen, welche man, worüber man im Bilde sein muss und so weiter.
Julius, du wolltest vorhin auch noch was entgegnen.
Erstmal zum BAföG, soweit ich das weiß und mitbekommen habe auch, gibt's ja schon das Amt und das Amt klärt recht gut tatsächlich sogar auf, was man für ein BAföG alles mitbringen muss, beziehungsweise was man alles liefern muss, um ein BAföG zu bekommen. Das andere ist, was ich mir jetzt gerade die ganze Zeit als Frage gestellt habe, jetzt mal angenommen, also du sagst immer, alle Studierenden profitieren davon, von der fasten Studierendenschaft, von dem, dass ich jetzt dass ich einen Geldbetrag davon zahle, dass ich an eben die verfasste Studierendenschaft. Ich weiß es bloß, zum Beispiel beim Studentenwerk weiß ich dafür, dass ich zum Studentenwerk zahle, kriege ich die Mensagerichte ein bisschen günstiger, ich kann die ganzen Dienste nutzen, die das Studentenwerk mir bietet. Wäre es dann bei der verfassten Studierendenschaft, was wären es dann für Dienste? Ich meine, also du hast eben angesprochen, diese BAföG-Beratung, aber da kann ich ja genauso gut zum Studentenwerk gehen oder zum Amt an der Uni gehen und mich beraten lassen. Also da wäre für mich jetzt so direkt kein Mehrwert. Und dann wäre die nächste Frage, wie ich es gerade angehört habe, hast du vorher gemeint, dass dieses Notlagenstipendium ja dann finanziert wird aus den Beträgen? Oder wie wird das wie stellt ihr euch das vor? Entscheiden ja Studenten darüber, ob man in der Notlage ist. Und dann muss ja irgendwie finanziert werden, dieses Stipendium. Wird es dann finanziert aus diesen Beträgen, die man an die verfasste Studierendenschaft abgibt mit dem Semesterbeitrag, oder ist das nochmal quasi ein extra Fonds, den man benutzen kann?
Charlotte, möchtest du direkt was entgegnen?
Ja, gerne. Also zum einen zu dem BAföG-Thema nur ganz kurz, dass es dieses Amt gibt und dass es auch gute Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Das kann gut sein, aber ich glaube, da muss man trotzdem noch deutlich mehr den Studierenden bieten und es deutlich vereinfachen, weil wenn man sich auch mal so ein bisschen die Nachrichten, die Medien in der letzten Zeit angeschaut hat, dann ist es ja ein großes Thema, dass BAföG eben noch nicht so genutzt wird, wie es genutzt werden könnte. Dann zu diesem Notlagenstipendium, das war jetzt ein Beispiel, was, denke ich, aber ein gutes Projekt wäre. Da würde man aber dann natürlich auch objektive Kriterien erstmal aufstellen, nachdem das vergeben wird. Also das werden nicht irgendwie Larifari irgendwelche Studierenden verteilen.
Das habe ich auch gar nicht gemeint. Meine Frage war eigentlich bloß, woher das Geld dann kommt für dieses Stipendium.
Ja, das würde dann davon kommen, von diesen 400.000 Euro.
Okay.
Und wichtiger Punkt auch, das sind jetzt natürlich Beispiele, wenn man jetzt als Durchschnittsstudierender kein BAföG beantragt, auch keine Rechtsberatung haben möchte, dann profitierst du von diesen Sachen jetzt indirekt nicht. Aber da ist natürlich auch das Beispiel, wenn du für die Mensa zahlst, aber eigentlich nie in die Mensa gehst, da ist es so ein bisschen dasselbe. Also so eine bisschen solidarische Komponente ist natürlich mit dabei. Aber da gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sagt, man steckt es in Sanierung, wo dann wirklich jeder, also wenn man irgendwie einen bestimmten Teil vom Campus da ein Café saniert, sodass die Studierenden einen Ort haben, wo sie gemeinsam miteinander einen kulturellen, vielfältigen, kreativen Austausch haben. Von so einem Ort würden ja dann wirklich alle profitieren. Also da gibt es auch viele Maßnahmen, die dann jeder Einzelne davon profitiert.
Damit würde ich gerne das Thema Sozialpolitik hier abschließen und noch ein paar Hörerfragen in den Raum werfen. Die erste Frage zielt auf den freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften ab. Nur mal ganz kurz zur Information. Der freie Zusammenschluss von StudentInnen ist ein überparteilicher Verein in ganz Deutschland, der mehrere StudentInnenvertretungen untereinander vereint, aktuell 90, und vertritt deren Interessen gegenüber Hochschulen und der Politik. Und in letzter Zeit hat es einige Austritte gegeben und die Zuschauerfrage ist jetzt, oder Zuhörerfrage, wie steht ihr dazu, Tarek?
Ja, wir haben auf unseren Plakaten ja recht deutlich stehen, dass wir eigentlich auch gerne aus dem FZS austreten wollen. Das hat verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund ist, dass wir den FZS einfach nicht als tatsächliche objektive Vertretung aller Studierenden in Deutschland auf Bundesebene ansehen, wie sie sich selber gerne präsentieren. Momentan repräsentiert der FZS ca. 20% aller Studierenden in Deutschland, das halte ich für einen sehr niedrigen Wert. Und es ist umso wichtiger, dass die Studenten auch auf Bundesebene vertreten werden. Aber der FZS wird programmatisch von einer recht kleinen Gruppe von Hochschulen bestimmt. Das ist der sogenannte Ausschuss der Studierendenschaften. Auf der Mitgliederversammlung wählen die quasi so ein Zwischengremium. Und dieses Zwischengremium entscheidet dann weitestgehend autark über Satzungsfragen, über inhaltliche Fragen, über die programmatische Ausrichtung und so weiter und so fort. Das halte ich für eine undemokratische Maßnahme. Und ich persönlich finde, dass in einem föderalen System, wo die Bildungspolitik weitestgehend Ländersache ist, man sich schon die Frage stellen muss, soll die Bundesebene der Repräsentation der Studierenden deutlich stärker sein als die Landesebene? Ich sage nein und wünsche mir daher eine starke Vertretung auf Landesebene als Stärkung der Landesastenkonferenz Bayern, deren Arbeit ich sehr schätze, und perspektivisch eine neue Vertretung der Studierenden auf Bundesebene, die die Länderinteressen mit einbezieht. Aber der FZS in seiner jetzigen Form ist eher Allgemeinpolitik.
Charlotte von der GAG, deine Meinung zur FZS nur noch mal kurz. FZS steht für freien Zusammenschluss von StudierendInnenvertretungen, E.V.
Also wir sind für eine Mitgliedschaft beim FZS. Die Bunte Liste hat sich auch im letzten Jahr dort für die Interessen der Regensburger Studierenden eingesetzt. Ich denke einfach, man muss als Vertretung der Studierenden versuchen, die Interessen so gut wie möglich auch außerhalb der Universität zu vertreten. Und da ist der FZS eben ein sehr guter Ort, wo man auch etwas erreichen kann. Und man natürlich auch, wenn man dort ist, ein Verein, wenn man dort eingetragen ist, kann man auch mitbestimmen und hat ja dadurch auch eben die Möglichkeit, das Ganze in die Richtung zu bewegen, in die man gehen möchte. Also ich denke, dabei sein und den Weg gehen, den man selber für richtig hält, das ist da die beste Lösung.
Julius vom RCDS, deine Meinung zum FZS?
Ich muss leider ehrlich sagen, dass ich mich mit dem Thema nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Deswegen würde ich da wahrscheinlich, glaube ich, lieber nichts dazu sagen.
Das ist vollkommen okay. Michael von den Jusos.
Ja, wir von den Jusos sind ja für die Zusammenarbeit beziehungsweise für den FZS. Eben weil gerade solche Themen wie das Bündnis gegen Studiengebühren oder auch die Vereinigung zur Regelung der BAföG-Vergaben und eben auch ein zentrales Thema unserer Forderungen, unserer Politik, eben die Wohnungsnot, das alles sind Punkte, ja, wo wir zusammen mit dem FZS beziehungsweise unsere Meinung sehr ähnlich ist der Arbeit des FZS.
Dann habe ich noch eine weitere Frage, wo Grüne Hochschulgruppe, Bunte Liste und die Jusos gerne entscheiden dürfen, also weil ihr auch beide relativ neu seid, ob ihr diese Frage beantworten wollt. Die Frage ist nämlich, warum konnten Bunte Liste und Jusos letzte Periode denn den Sprecherrat nicht besetzen?
Also ich würde sagen, da wendet man sich am besten an Leute, die da dabei waren. Da bin ich mir sicher, findet man ihre Kontaktdaten. Also ich habe da jetzt leider keine Expertise zu, bevor ich da irgendwas lüge. Würde ich lieber daran verweisen, an die entsprechenden Personen sich einfach zu wenden.
Ja, ich kann dazu leider auch recht wenig Auskunft geben, da ich eben weder Mitglied im Konvent noch anderen Gremien war. Deshalb kann ich dazu auch nicht so viel sagen, leider.
Aber Tarek von der LAG möchte einen Kommentar dazu
abgeben. Ja, also ich habe das Drama ja live miterlebt. am Ende hab ich, glaube ich, auch irgendwann mal zum Spaß kandidiert und bin natürlich krachend durchgeflogen. Ich denke, wie gesagt, das ist viel auch dieses Wahlsystem, wo wir gesagt haben, das ist anscheinend im Senat schon mal Thema gewesen, was wir auch weiterhin vorantreiben wollen. Aber ich denke, das größere Problem ist die starke Politisierung der einzelnen Listen. Jeder möchte seinen Kopf durchkriegen und das ist irgendwie so, wir spielen so Volksfront von Judäa und jüdische Volksfront im Konvent, was dann niemandem mehr zu erklären ist, und dann kommt dann irgendein Kandidat aus der linken Ecke, der bei den anderen Linken dann wieder nicht beliebt ist, oder der CDS stellt jemanden, den mag dann sowieso niemand, und das stimmen dann wieder alle gegen. Wenn wir kandidieren, machen wir uns bei den anderen lächerlich. Also das ist dann irgendwie eher so eine Feindschaft, die da kultiviert wird, oder so nach dem Stil, ich habe eine Fahne und du bist erstmal blöd, die uns nirgendwo hinführt, die den Studierenden überhaupt nicht zu erklären ist, weil es in der Regel im Konvent um Sachfragen geht. Ich denke, hier müssen wir uns an die eigene Nase fassen, und da möchte ich auch bewusst nicht mit einem Finger auf irgendeine Hochschulgruppe zeigen, auch nicht auf die Jusos und die bunte Liste und auch nicht auf den RCDS, sondern das ist einfach die Pragmatik, die wir in der kommenden Legislatur an den Tag legen müssen. Das ist einfach eine Aufgabe an uns. Wenn das nochmal geschieht, das ist ein Armutszeugnis.
Dann noch eine weitere Frage, die ein bisschen in diesen Dunstkreis abzielt. Charlotte, an dich: Könntest du dir eine Ampel, quasi Koalition, er nennt es Ampel-Asta, vorstellen? Also quasi für alle Ampel alles außer RCDS und die Partei.
Also ich denke, es ist so, die Hochschulpolitik ist ja eine demokratische Politik, was sehr wichtig, sehr gut ist. Und ich denke, es gibt auch einige Gemeinsamkeiten, also ich würde da nichts ausschließen. Ich glaube, Grüne Hochschulgruppe und Bunte Liste hat einige Gemeinsamkeiten, zum Beispiel mit den Jusos, wo ich mir sehr gut eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Ich aber andererseits auch sagen muss, wie gesagt, nichts von vornherein ausschließen. Und ich glaube auch von euch, LHG, da gibt es auch natürlich gemeinsame Punkte, wir haben ja auch oft über diese Vorlesungen streamen, das sind ja Sachen, wo wahrscheinlich alle mit dabei sind. Aber um es kurz zu sagen, nichts ausschließen. Ich glaube aber gleichzeitig natürlich auch, dass man die Ziele bei den Users vielleicht ein bisschen näher beieinander liegen.
Tarek, du möchtest was ergänzen oder entgegnen?
Ja, ich möchte dazu ergänzen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht der Bundestag, wir wählen keine Regierung auf 4 Jahre, sondern wir wählen einen Ausschuss von Studenten und Studentinnen, die sich für unsere Belange einsetzen. Und das sollte auf einer pragmatischen Ebene geschehen. Also mein feuchter Traum der Hochschulpolitik ist nach wie vor ein bunter Aster, wo wir vom RCDS über Grüne Hochschulgruppe / Bunte Liste bis zu den Fachschaften alle möglichen Leute drin haben. Und man versucht da auf einer kooperativen Ebene zusammenzukommen. Ich glaube weiterhin dran, auch wenn die einen oder anderen Momente in der Hochschulpolitik mich anders haben denken lassen. Von daher würde ich aus liberaler Perspektive eine Ampel auf keinen Fall ausschließen, genauso wie jedes andere Bündnis. Die AfD ist hier glücklicherweise nicht vertreten. Von daher würde ich jetzt keiner Partei irgendwie sagen, hey, mit dir würde ich auf keinen Fall irgendwas machen.
Ich glaube, ich kann auch sehr viele Äußerungen von Instagram einfach nur hier in die Runde weitertragen. Gerade was da so an Fragen und Äußerungen stand, ist sehr viel, was drauf abzieht, ob nicht eine größere Kooperation oder größere Zusammenarbeit oder quasi weniger, ich nenne es jetzt mal Fraktionszwang, unter dem Wissen, dass es nicht diese Fraktionen gibt, ob das denn letztendlich möglich ist. Und damit würde ich mich noch ein letztes Mal in eine Musikpause verabschieden. Wir reden danach über die Umweltpolitik. Ihr dürft auch gerne noch mitmachen unter studentenfunk-regensburg.de/chat. Schreibt noch eure Fragen rein, vielleicht kriegen wir sie in den letzten Block noch unter, oder schaut bei Instagram bei Studentenfunk vorbei und hört noch rein in den letzten Block Umweltpolitik nach der Musikpause.
Deine Stadt, deine Uni, der Studentenfunk in Regensburg.
Herzlich willkommen zurück zum Studentenfunk-Spezial-Thema, die Hochschulwahl am 2. Juli. Bei mir zu Gast sind der RCDS, die Jusos, die Grüne Hochschulgruppe Bunte Liste und die junge die liberale Hochschulgruppe. Vielen Dank, dass ihr da seid zu unserem letzten Block der Umweltpolitik. ein Thema, was immer wieder aufkommt, ein Weg statt Mehrweg. Da das ist eine Forderung der Jusos und der Grünen Hochschulgruppe, wenn ich richtig informiert bin, an euch die Frage, wie konkret stellt ihr euch dieses Modell vor? Charlotte, du darfst gerne anfangen.
Also, das stellen wir uns auf ganz vielen verschiedenen Ebenen vor, weil Nachhaltigkeit ist bei uns ein super wichtiges Thema und dann ist es nicht getan, wenn man eine Sache ändert. Aber ganz konkret, die Einwegbecher müssen weg. Wir haben an der Uni im Moment mehr als 20.000 Studierende. Das ist eine Riesenzahl. Und wenn man sich da mal überlegt, also ich selber trinke auch gerne mal 3-4 Kaffee am Tag. Das sind dann 4 Becher. Der Teetrinker, bei dem sind es auch 4 Becher. Und wenn man das auf 20.000, also ich habe einen Thermosbecher, aber wenn man das auf 20.000 hochrechnet, dann hat man da einen Riesenmüllhaufen. Heißt, wenn man so eine Änderung an der Uni durchführt, dann nimmt man der Umwelt schon eine enorme Last ab. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Besteck. Kein Plastikbesteck mehr. Und wir fordern da eben dieses Mehrwegbecher-Pfandsystem. Das bedeutet, die Studierenden haben überhaupt keinen Aufwand. Ganz im Gegenteil, sie müssen, hat man einen eigenen Thermosbecher, muss man den ja daheim noch spülen. Die müssen nicht mal was spülen. Also wir nehmen dann der Umwelt was ab, ohne dass man den Studierenden irgendwas aufbürdet. Dann habe ich ja schon erwähnt, der Umweltbeauftragte. Das ist auch super wichtig, damit man da eben gewährleisten kann, dass in jedem einzelnen Feld der Umweltfaktor beachtet wird. Bei dem Umbau der Universität, dass da, wo es möglich ist, Solarzellen aufs Dach kommt. Dann auch super wichtiger Punkt natürlich in der Mensa. Wir fordern, dass das Soli-Gericht ein veganes Gericht ist, was zum einen, finde ich, etwas sehr Faires hat, weil so jeder wirklich dieses billige Gericht nehmen kann. Und man ja auch sagen muss, wenn man jetzt nicht an für sich eine vegane Ernährung hat, Nudeln mit einer leckeren Tomatensauce, die schmecken noch wirklich jedem. Und natürlich durch ein veganes Soli-Gericht man auch umwelttechnisch einen Schritt nach vorne geht. Dann super wichtig, Blühwiesen. Also, dass man die Grünflächen in der Uni so gestaltet, dass es auch insekten- und bienenfreundlich ist und nicht nur nett aussieht und vielleicht zum Volleyballspielen geeignet ist. Also, unsere Nachricht wäre da wirklich an den verschiedensten Fronten die Uni zu einem Vorbild in Umweltthemen zu machen.
Michael von den Jusos, möchtest du zuerst noch was zu dem Pfandsystem oder Mehrwegsystem ergänzen, das ihr ja auch fordert?
Ja, sehr gerne. Das steht ja, wie du schon erwähnt hast, eben ganz oben bei unseren Forderungen. Es wird auch schon an dem Thema fleißig gearbeitet, also sei es jetzt der Mensa-Ausschuss oder die Mehrweg-Initiative Mehr als ein Weg. Wir stehen in regen Kontakt und Austausch mit dem Studentenwerk. Es ist in Arbeit, mehr kann und darf ich dazu momentan auch nicht sagen, aber es, wie gesagt, es wird auf jeden Fall händeringend daran gearbeitet. Zum Thema eben auch Besteck und so weiter. Es hat sich auch schon einiges getan. Ich will hier nur auf die Weggläser mit Salaten und Desserts und auch kleinen Beilagen verweisen, welche ja schon längere Zeit in den Cafeten sind und auch gut angenommen wurden, aber hier ist ein Riesenproblem, wie auch mit dem Besteck, der unheimliche Schwund. Und deswegen bitte ein Appell jetzt an alle Hörerinnen und Hörer, bringt euer Uni-Besteck und euer Geschirr bitte, bitte, bitte wieder zurück. Ich weiß, diese schmucken Weggläser machen sich auch in eurer Bude gut, aber ich denke mir, es gibt schöneres Besteck als das Uni-Besteck. Das ist eben ein Riesenpunkt hier auch, ja, schon auch an den einzelnen Studierenden zu appellieren, eben auch die Vernunft walten zu lassen und dann wird sich im Punkt Nachhaltigkeit definitiv was tun.
Und habt ihr noch weitere Punkte in Bezug auf die Umweltpolitik, die ihr gerne umsetzen wollt nächstes Jahr?
Ja, des Weiteren, das schlägt eine ähnliche Kerbe. Wir wollen eben auch noch Anregungen starten, dass zum Beispiel die Verpackungsmaterialien der Sandwiches und so weiter dort auf Alternativen umgestiegen wird. Es gibt eben Verpackungen aus Zellulose, die auf Maisstärke basiert, nur als Beispiel und so weiter und so fort. Also hier wollen wir uns in erster Linie eben in den Cafeten und Mensen einsetzen, um das Thema Nachhaltigkeit oben zu halten.
Der RCDS ist ja jetzt, würde ich mal sagen, nicht wirklich für Umweltpolitik bekannt, aber fordert ihr trotzdem was, Julius?
Ja, das stimmt natürlich, aber wir haben natürlich auch den Trend erkannt, Umweltpolitik ist auch einfach wichtig, also das sehen wir auch selber, allein wenn es schon um das wirklich nur Lernumfeld geht, auch in der Uni. Deswegen haben wir uns zwar nicht direkt auf alternative Verpackungsmethoden oder Einwegbecher oder so, auf Abschaffung von Einwegbechern oder Ähnlichem spezialisiert, sondern wir haben eigentlich eher ein allgemeineres Thema, also ähnlich wie die GHGBL, dass wir auch dafür stehen, dass es mehr Blühpflanzen einfach gibt, dass vielleicht auch ein paar Obstbäume gepflanzt werden an den Campus, weil die Fläche hätten wir dafür, dass auch vielleicht ein besseres Pflegekonzept für die Pflanzen erarbeitet wird. Und gerade solche Flächen, ich weiß nicht, wer von euch das alles kennt, aber da beim Audimax, da vor dem Sammelgebäude, so diese Treppengegenden, da gibt es ja auch diese kleine Dachterrasse beim Audimax da. Da kann man so viel machen, also da kann man wirklich auch so viel Pflanzen hinstellen, da kann man Pflanztröge, sonst irgendwas hinbauen. Das macht die ganze Uni schöner. Also ich meine, man muss nicht unbedingt immer einen Betonklotz anschauen, Pflanzen sind eindeutig besser. Und was natürlich auch ein sehr großer Faktor ist, was man nicht unterschätzen darf, wenn man wirklich Pflanzen auch in den Gebäuden stehen hat, ist auch die Luftqualität viel besser. Deswegen ist eigentlich unsere Hauptforderung, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich darauf, mehr Grünzeug, um es jetzt mal leger auszudrücken, in der Uni zu verteilen, die Pflanzen, die schon da sind, besser zu pflegen. Es gibt auch vor dem Sammelgebäude gibt's eigentlich so eine schöne Grünfläche, wo ich mir sagen habe lassen von schon längeren von Studenten, die schon länger da sind an der Uni, dass da mal ein richtig schöner Rosengarten drin war auch und dass man vielleicht sowas wieder auferstehen lässt. Und gerade auch solche großen Flächen, die man hat, ich meine, man muss ja nicht unbedingt immer alles abmähen. Also vielleicht die Hauptwege, wo man geht, aber ansonsten kann man da auch gerne mal eine Blühwiese stehen lassen, also auch von unserer Seite aus.
Tarek, für die liberale Hochschulgruppe Umweltpolitik, was fordert ihr?
Ja, also wir können uns eigentlich fast allen Forderungen, die insbesondere von Jusos und BL-Grüne genannt worden sind, anschließen. Ich glaube, das ist ein sehr unkontroverses Thema, wo keiner hier im Raum sagen würde, es ist unwichtig. Das Konzept mit dem Pfandsystem für Kaffeebecher halte ich für eine pfiffige Idee, weil man halt eben den Aufwand für die Studierenden einfach möglichst gering hält und am Beispiel der Wegleser, die ja auch ich ganz gerne mal, also das System nehme ich auch gerne an, das funktioniert einfach. Es gibt einen anderen Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde, den ihr noch nicht genannt habt, aber den ihr wahrscheinlich genauso seht. Wir haben als Studierende lange dafür gekämpft, dass wir wiederverwertbare, recycelbare, grüne Mehrwegbecher haben. Also diese, die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch, früher waren das noch andere Becher, die deutlich umweltschädlicher waren. Das ist cool, aber das funktioniert auch nur, wenn die wirklich im richtigen Müll landen. Wenn wir die alle wieder in Restmüll packen, haben wir absolut gar nichts gewonnen. Und da sind wir bei einem ganz anderen Thema, das ist die Abfallverwertung der Universität, dass wir nicht nur zu wenige Mülleimer haben, sondern auch alles im selben Müll landet. Mülltrennung ist quasi nicht vorhanden. Also da schneiden wir uns ins eigene Fleisch, das wäre auch so ein Punkt, den wir nochmal dringend angehen müssen. Ansonsten, Thema Insektenschutz ist bei uns in der LHG auch Landesbeschlusslage, dass wir die Universität dazu verpflichten wollen, bei der Neuanschaffung und Neukonstruierung von Grünanlagen immer darauf zu achten, okay, ist es insektenfreundlich, sind Ruhestätten da, Brutplätze und so weiter und so fort. Blühwiesen war gerade schon ein Thema. Eine ganz pfiffige Idee, die wir selber noch nicht auf dem Schirm hatten, aber wo wir uns sicherlich auch beschlussmäßig anschließen würden, wäre zum Beispiel die Umweltbeauftragte der Universität, was du ja angesprochen hast, finde ich eine klasse Idee. Wir haben an der Universität eine gute Struktur, dass wir eine Schwerbehindertenbeauftragte haben, Frauenbeauftragte und so weiter und so fort. Themen, die wichtig sind, die müssen in der Verwaltung verankert werden und Umweltschutz ist natürlich wichtig, von daher sehe ich nicht, warum das eben nicht auch verankert sein sollte.
Ich finde es eigentlich sehr schön, dass am Ende der Sendung so ein Konsens bestehen bleibt, gerade weil der Wunsch zu mehr Zusammenarbeit da war. Am Ende noch kurz die Frage an euch. Wie verbringt ihr den 2. Juli, Michael von den Jusos? Hast du schon einen Plan oder wie malst du dir diesen Tag aus?
Ja gut, zunächst muss ich sagen, eigentlich hätte ich an diesem Tag ein Referat halten müssen. Das durfte ich Gott sei Dank nach hinten legen. ansonsten, ja, werde ich auf jeden Fall wählen gehen. Und entsprechend noch an den Wahlkampfständen die Arbeit leisten, dass ich möglichst viele Leute auch motivieren kann, ebenfalls wählen zu gehen. wo sie dann ihr Kreuz setzen, das sei ihnen selbst überlassen, aber ganz deutliches Appell an alle, nehmt teil in Hochschulwahlen und geht wählen.
Julius vom RCDS, dein 2. Juli.
Da kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Bei mir wird es auch tatsächlich ähnlich aussehen. Also zuerst wählen, damit ich dann meine Zeit, wenn ich dann Zeit habe, an den Wahlkampfständen nochmal Leute zu motivieren, überhaupt wählen zu gehen. Also das ist, glaube ich, den meisten von uns ja ganz gut schon mal geholfen, wenn möglichst viele wählen gehen. Ja, ansonsten wird wahrscheinlich dann am Abend wahrscheinlich ein Biergartengang, so wie es in der aktuellen Wetterlage aussieht, weil es ja doch dann verdient ist, auch nach dem relativ ja anstrengenden Wahlkampf.
Charlotte, ja. Dein 2. Juli.
Selber wählen und andere zum Wählen motivieren. Ich denke, da ist schon alles gesagt. Und auch dem 3. Punkt möchte ich mich gerne anschließen. Bei dem schönen Wetter dann hoffentlich abends noch im Biergarten sitzen.
Tarek.
Ich möchte meinen Redebeitrag gerne für einen kleinen Werbeblock nutzen. Am 2. Juli ist das Pepsi-Sommerfest, das heißt, die Fachschaft Pädagogik Psychologie geht feiern, was heißt, ihr geht auch feiern. Nach der Hochschulwahl treffen wir uns alle in der PT, da gibt es gegrilltes, vergehrtes und Musik. Das ist allgemein sehr empfehlenswert. Vielleicht spielen wir eine Runde Flunkyball oder sorgen anderweitig für Abkühlung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da sollte man hinkommen. Ansonsten kann ich mich allen anderen anschließen. Alle Leute zum Wählen motivieren, notfalls auch in die Wahlkabine tragen. Sich bitte an die Plakatierordnung halten, dass man vor den Wahlkabinen nicht plakatiert und auch keine Werbung macht. Aber das wisst ihr ja alle. Ich denke, da besteht Konsens.
Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Es war ein sehr nettes Gespräch. Ich habe gerade die, ich würde mal sagen, sehr freundliche Atmosphäre hier drin sehr geschätzt. Ich freue mich auf den 2. Juli und will mich freuen, euch dann auch mal wieder im Studio begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.